Stargate-Podcast überhaupt. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo man wieder die Vorhänge zuziehen muss. Dann sieht man hier auf dem Bildschirm nichts. Das kann ich natürlich nicht alleine machen, die Vorhänge zuziehen, sondern da brauche ich fachmännische Hilfe von Thomas. Hallo Thomas.
Hallo liebe Zuhörer. Genau, wieder willkommen zu einer Live-Aufnahme, die ihr natürlich auch live mit uns verfolgt. Wir kontrollieren ja das genau, also wenn da jemand irgendwie eine Stunde später erst die Aufnahme
startet. Es gibt schon wieder Abzüge im Social Score, ne? Wie das andere Länder so machen, habe ich gehört. Ja. Ja, es geht wieder rüber zu SG1 und das Ding heißt logischerweise wie im Original, Thomas.
The Fourth Horseman Part 2.
Genau, und ist ja dann nächste Woche, wenn wir wieder rübergehen zu Atlantis, nicht logischerweise. Also, ne, das ist ja ein anderer.
Ja, das heißt anders. Ja, das heißt dann Fourth Horseman Part 3.
Genau. Da haben sie es irgendwie komisch gemacht. Hier ist es so, dass man erkennt, dass es ein zweiter Teil einer Doppelfolge ist. Genau, im Deutschen eben der apokalyptische Reiter Teil 2. Was hatte ich noch gefunden? Genau, im TV hieß es dann halt eine. Also die deutsche TV-Ausstrahlung unter dem Titel Die Rückkehr von Odin Teil 2. In Portugal der vierte Reiter Part 2. Im italienischen Virus Mortale. Im japanischen Sinful Contagion Final Part übersetzt.
Übrigens hier noch für den ein bisschen Hintergrundinfo. Der vierte Horseman ist natürlich auch Krankheit. Furcht, ja, ne? Also dementsprechend, das ist der Virus. Okay. Ne, falls man sich gefragt hat, warum das so heißt.
Dann macht das natürlich noch mehr Sinn. Genau, was wollte ich sagen? Achso, jetzt zu den Daten und Fakten. Das Ding laut StargateWiki.de Weltpremiere gefeiert am 6.01.2006 und Deutschlandpremiere am 20.12.2006.
19.06.2006 bei laut IMDb. Auch interessant, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, warum man da splittet. Ne? Also die letzte Folge und die vorletzte liefen am selben Tag laut der IMDb.
Obwohl sie nicht zusammenhängen.
Ja. Und dieser Part dann eine Woche später, was ja auch überhaupt keinen Sinn macht. Also das ist,
haben die Amis ja wieder irgendwie den Farmer des Jahrestag in Iowa und dann da stecken wir nicht drin. Ne? Wer weiß, aber das ist wirklich manchmal ein bisschen unlogisch mit den Sendezeiten. Die Quote war 1,17 Millionen, 8,8% und Drehbuch Joseph Malozzi und Paul Moody, Regie Andy Mikita und sonst ist alles wie gehabt, genau. Und ja, wo gehen wir denn überhaupt rein?
Ja, wir haben wieder das typische Previously On. Wir sehen ein paar Szenen aus der letzten Folge. Die habt ihr ja alle mit uns verfolgt oder selber geguckt oder beides. Dementsprechend, wir sehen jetzt, wir sind auf Dakara und wir sehen den neuen Prior Girak, der da ein bisschen Uri-Talk, Pep-Talk von sich gibt und ich habe hier gezweifelt und meine Einschätzung der ganzen Situation wird dadurch irgendwie vernebelt und hasse nicht gesehen und jetzt, hier, ich stehe vor euch als Zeichen ihrer großartigen göttlichen Macht und hasse nicht gesehen und Tiag kann dem Ganzen natürlich nichts abgewinnen, er sagt dann auch, ne, die haben dein Gehirn vergiftet. Ne, die Uri-Versprechen sind doch alle nur leer und hollow. Und wir haben doch von den Antikern gelernt, dass sie ihre Anhänger nicht aufsteigen lassen. Beziehungsweise sie dann nicht. Ich weiß nicht, ob das sie nicht aktiv. Also du könntest ja trotzdem, auch wenn du die Uri anbietest, ja aufsteigen. Ne, wenn du, viel meditierst. Ich weiß es nicht. Ne? Könnte ja trotzdem passieren. Aber wir wissen halt, dass die Uri da kein Interesse dran haben, mindestens mal, dass man ihnen hilft dabei. Ne, also passieren kann das vielleicht ja trotzdem. Ne, wir haben ja immer noch nicht rausgefunden, ob das jetzt wirklich ein State of the Mind, of the Mind ist oder ob das irgendwas Evolutionäres ist, ne? Weil ne, die Antiker sind aufgestiegen, weil sie halt so hochentwickelt waren. Wir haben aber auch schon ne, Daniel gesehen, der dann einzig allein über die geistige Einstellung ja aufgestiegen ist. Also da scheint es irgendwie mehrere Möglichkeiten zu geben. Ja, und willst du hier, dass wir ne, da einfach ne, dein Wort dafür als bare Münze nehmen? Und ja, erzählt Tirak, einer der Ancients wäre zurückgekommen, hat menschliche Form angenommen und ja, ne, und die Uri würden halt durch die Anbetung hier irgendwie Kraft gewinnen. Ja, nee, wobei, nee, er sagt, the Aura gained strength by sapping the power from their followers. Das ist aber irgendwie ein bisschen, ja, eigentlich nicht das, was sie bisher gesagt haben, weil das klingt jetzt mehr so vampirmäßig, ne? Also, dass sie da irgendwie die Kraft
Aufgesogen.
aus den
Ja.
Anbetern irgendwie raussaugen und sich deshalb mächtigen, aber das ist es ja nicht, ne? Also, wir haben ja in der letzten Folge gehört, ne? Das ist ja so, dass durch die Anbetung sie kräftiger werden. Also,
Genau, ja.
sie saugen nichts raus, ne? Wie
Nee, das
Tiag das
ist
dann hier darstellt. Das ist also
kein
völlig
biologischer
überzogen.
Vorgang, oder? Ja.
Ja, ne, auf jeden Fall würde man deshalb, also würden sie deshalb hier unsere Anbetung erwünschen und ne, also die Uri sind keine guten Götter. Aber wobei Tiak hier an der Stelle sagt, ne, so von wegen, er sagt nicht, sie sind keine Götter, er sagt, sie sind keine guten Götter. Ne? Also das ist auch schon, also die Ancients sind hier doch wohl durchaus göttlich anzusehen. Ja, ne, aber sie manipulieren die Leute hier, um das zu kriegen, was sie wollen. Und Girek steht da nur neben und schüttelt nur den Kopf und ja, ne, regt sich enough. Und Tja, tutet aber dann auch an selber Horn so, sind nicht besser als die Gur-Ult und na ja, die Gur-Ult haben sich ja nur als Götter ausgegeben, aber die Ori sind wahre Götter. Und hast du nicht gesehen, na hier, guckt euch doch mal an, was sie mir hier für Kräfte gegeben haben. Und dann schlägt er mit dem Stab auf, den er natürlich in seiner Hand hat. Und die ganzen Books of Origins, die da auf den Tischen vor den Council Members liegen, fangen an zu schweben. Und dann lässt er die auch wieder runterfallen. Also das ist ja auch eher so ein Taschenspielertrick. Ne? Also das kannst du auch mit Technologien kriegen, Antigravitation oder irgendwie sowas.
Der
Ne? Also
Darth Vader hier.
ne, das ist jetzt nichts Großartiges, ne? Also das kannst du vielleicht machen, wenn du irgendwie so ein Larifari-Baum, Urwaldvolk oder sowas hast. Ne? Ui, da schwebt was. Das muss ein Gott sein. Aber die Jaffa kennen auch Antigravitation
Ein
und
Ewoks,
ähnliches.
da klappt es.
Na, also, das ist jetzt nicht so das überzeugendste Argument. Wir wechseln ohne große Argumente rüber ins SGC in einen Korridor. Wie könnte es anders sein? Lam und Landry laufen da durch und ja, beide sind wohl am Ende ihrer Kräfte. Man sieht es ihnen an. Ja, Lam berichtet, ne, drei Tote heute Morgen. Wir haben 12 weitere Leutchen, die hier in kritischer Kondition sind. Und die werden es wohl nicht, also die werden die nächsten 24 Stunden wohl nicht überleben, sagt sie. Ja, ne, man hätte ihnen jetzt irgendwie Beruhigungsmittel und ähnliche Geschichten gegeben, ne, sodass sie sich wenigstens nicht irgendwie schlecht fühlen. Und ne, das ist alles, was sie in dem Moment aber tun könnte. Also nichts Großartiges, man hat immer noch keinerlei Möglichkeit gefunden, diesen Virus irgendwie in irgendeiner Form mit menschlichen Maßstäben zu bekämpfen. Ja, ne, so von wegen. Ja, man könnte ja noch was anderes tun, sagt Landry. Ich könnte hingehen und sie wenigstens mal besuchen. Und sie wiegelt ab und sagt so, nee, das kannst du nicht. Du bist doch auch am, ne, du hast doch jetzt schon genug auf deiner To-Do-Liste und außerdem bist du total im Arsch. Und ja, aber diese Leute sind ja, ne, stehen ja unter meinem Kommando. Und dann unterbricht sie aber Harriman, der dann ankommt und ja, Harriman berichtet hier so auf dem Wegen, ne, heute Morgen 0800 hat das CDC Berichte bekommen, dass der Virus in Mexiko und Kanada aufgetaucht ist und Lem fasst es dann zusammen, wie bei Corona damals, ne, so auf Wegen, eine globale Pandemie. Ja, Endteaser, Opening Credits.
Ja, wir sehen dann wieder die Sudaner Homeworld bei Tag. Da laufen Leute ganz gechillt am Tag entlang. Und da sind auch nebenbei zwei Krieger, die irgendwie im Wettkampf im Ring da üben und in dem sudanischen Gefängnis sozusagen sind Mitchell Daniel in der verriegelten Holzhütte, kommt uns ja bekannt vor. So Bambusstangen sind da auch. Und ja, da essen sie etwas ja, Breiiges, irgendwie aus Schalen. Und dann öffnet sie die Tür und der Jolan tritt ein. Und hey, na, schön ein bekanntes Gesicht zu sehen, meint Mitchell. Und Jolan nur recht emotionslos, dass er ja der Haikon, ich will Haikon sagen, Haikon möchte dich sehen. Und Mitchell, na, okay, dann lass uns das doch machen.
Lord Harkonnen, bei Dune sind wir gelandet.
Genau, der Lord Harkonnen möchte ich sehen. Ja, nebenbei ist draußen noch irgendwie ein Kind, was Daniel anlächelt und mit so einer, ja, irgendwie raschelt mit einer leeren Schüssel. Genau, wir sind dann in die Sodana-Dorf und Jolan meint nochmal, dass es eben nicht schlau war zu Mitchell, dass er jetzt hierher gekommen sei. Ne? Die anderen sind ja misstrauisch und ja, das habe er wohl verstanden. Gibt es noch was, was er wissen muss? Und ja, Jolan meint eben, dass der Haikon schon die Antworten da haben wird, will da jetzt nicht dem Chefe vorgreifen. Ja, da kommen wir auch jetzt bei dem an. Ein Diener hilft dem Haikon gerade irgendwie seine Lederrüstung da abzulegen und Mitchell und Jolan treten da ein. Willkommen, Mitchell. Und ja, Mitchell bedankt sich, dass er da jetzt hier mal Platz nehmen darf. Sie sitzen alle in so einem niedrigen asiatischen Style-Tisch und es wird Tee eingegossen. Und Haikon entschuldigt sich gleich, dass er irgendwie den Mitchell warten ließ. Aber er sei gerade von einer großen Mission wohl zurück. Und Jolan sagt auch, dass man eben informiert wurde über eine Welt von Ungläubigen, die gegen die Uri sich wohl verschworen habe. Und der Priu schickte uns dann da wohin mit einem Deal. Und Mitchell meint, ja, ihr solltet die töten. Und der nimmt auch einen Schluck Tee. Und Haikon meint, ja, es wurde uns gesagt, dass die halt eine Bedrohung darstellen. Und man eben da, der kleinste Kieselstein könnte eben zum Hindernis werden und eben den Fortschritt verlangsamen. So hat der Prior wohl das in der Art verklausuliert, wie sie es immer so gern machen, gesagt. Und Mitchell meint, ja, die sagen ja viele Dinge, wenn der Tag lang ist, nach dem Motto, ich bin die letzte Person, die da jemand für irgendwie Glauben kritisiert, aber, und Haikon, ja, wenn du mich überzeugen willst, hier die Unterstützung für die Uri nicht mehr zu geben oder zu entziehen, dann musst du das nicht weiter tun. Und Mitchell, ja, und ja, wir haben uns schon entschieden. Und Mitchell, was? Und Jolan sagt jetzt eben, dass man zu den Planeten hinging, wie der Prior es eben gesagt hat. Und ja, da sollte man irgendwie so 200 Leute töten. Und das war eben, also man hat wohl eine Armee erwartet, aber das waren halt nur irgendwie naive Bauern, die wohl nicht die Konsequenz aus dem Handeln, was sie da treiben, verstünden. Und dann hat man es eben sein gelassen, die da zu töten. Haikon sagt auch, ne, wir sind ja stolze Krieger und da töten wir keine unschuldigen Menschen. Mitchell bekräftigt das auch nochmal und Jolan sagt es auch nochmal. Und ja, sind dann hier zurückgekehrt, mussten alle Zweifel irgendwie aufkommen lassen. Und ja, wir haben über die Uri noch palabert. Mitchell meint, ja, sie könne gut reden und auf der Erde passiert klar auch Ähnliches, ne, hier mit dem Virus. Und was passiert überhaupt, wenn der Prior hier mal her zurückkommt und irgendwie rausfindet, ihr habt da nicht diesen Befehl ausgeführt? Und Haikon ist ein bisschen ratlos, ne? Wie können wir denn so einem mächtigen Feind widerstehen? Und Mitchell hätte wohl eine Idee, aber merkt gleichzeitig an, dass es denen wohl nicht gefallen wird. Deshalb gehen wir schnell zur nächsten Szene ins Science Lab des SGC.
Was natürlich auch irgendwie merkwürdig ist, ne, wenn der Haikon hier sagt, so viel, ja, ne, hier, wir haben uns schon entschlossen gegen die Uri, aber wie machen wir das überhaupt? Und also, ne, und dann irgendwie so dieser Selbstzweifel, how can we resist so powerful an enemy? Also das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Außerdem, ich weiß nicht, ob sie das im Deutschen besser übersetzt haben. Im Englischen sagt Jolan, ne, die ganze Zivilisation wurde dezimiert von einer komischen Plage. Ne, da es gab niemanden, der übrig war. Dann wäre das aber nicht decimated, sondern wiped out. Ne, also decimated heißt ja nur wirklich dezimiert. Das heißt, es gäbe noch Leute. Ne, also hier haben sie im Skript geschlampt.
Im Science Lab sieht man eben Ordin-Typen, okay. Also der ist am Laptop und
der tippt Types.
Ach so, weil hier steht Ordin-Typen.
Ja, nee, Ordin-Types.
Ja, aber warum übersetzt es das so schnell? Egal. Er wirft dann den Bleistift runter und ja, reibt sich so irgendwie am Gesicht rum. Also, die haben alle diese. Haben die da schon die Schutzanzüge an? Das steht hier nicht. Ja. Und Carter so, Orlin und Orlin Sam, ja, wie geht's dir so? Ja, mir geht's gut, sagt Carter.
Sekunde, die Schutzanzüge haben sie erst später
Haben die
an,
erst
wobei
später,
das
genau, ja.
an der späteren Szene auch keinerlei Sinn macht, weil die können sich sowieso jederzeit überall anstecken. Also das
Ja.
macht, außer man läuft den ganzen Tag so rum, ne? Das wäre was
Das
anderes,
kann sein.
aber.
Da mache ich mir schon Sorgen um dich. Wir haben jetzt diese Testergebnisse bekommen, sagt Carter, und da gäbe es signifikante Veränderungen eben in vielen Bereichen deines Gehirns. Und Orlin fragt dann nochmal nach. Und ja, sie meint, ein degenerativer Prozess, der hat bereits begonnen, deine kognitiven Funktionen zu beeinträchtigen. Und Orlin sagt eben, er wusste das ja schon, also als er diese menschliche Vorannahmen und die Erinnerung, die er damit bringt, dass das irgendwann dann wohl verblassen würde, hat man ja in Teil 1 auch schon wurde ein bisschen thematisiert. Und Carter sagt, ja, das ist aber nur ein Teil davon. Ich meine, es ist nicht so sehr ein Ergebnis, dass du die Erinnerung verlierst, sondern eher auch Folge des Versuches, sie festzuhalten, also dass er da an bestimmten ja, festhält. Orlin, indem du all dieses Wissen nicht loslässt, schadest du halt deinem Gehirn noch durch zusätzlich. Und Orlin ist sich das bewusst, mein menschlicher Verstand ist eben unter diesem Gewicht dieser Infos, der wird dann irgendwann versagen. Und ja, du wusstest also, dass das mit dir geschehen wird, oder? Ja, wie konnte ich das nicht wissen? Und natürlich wusste ich das, aber ich hatte ja keine andere Wahl. Aber doch, jetzt hast du eine Wahl. Dein Gehirn kämpft hier einen, wie sagt man, verlorenen Kampf und entzieht da alles, was es kann, um die Erinnerungen im Zusammenhang mit dieser Heilung zu retten. Gib sie auf und dann, das könnte eben verhindern, dass das weiter voranschreitet. Und nee, kann er nicht, steht zu viel auf dem Spiel. Ja, du hast ja die Erinnerung, ja, schreib sie doch auf und dann werde ich praktisch den Impfstoff fertigstellen. Und Orlin sagt, nee, ist zu komplex, ihr rafft das doch alle nicht, ihr seid doch viel zu blöde. Nein, aber gerade ja, probier's halt und Orlin, ne, du musst dich jetzt hier nicht opfern. Ne? Wir sollten es doch mal anders handeln, bevor die Sache zu spät ist und Orlin sagt, aber er kann es nicht riskieren, diesen Job irgendjemanden außer sich selber sozusagen anzuvertrauen. Und ja, ich muss das durchziehen, Sam. Tut mir leid, ne? Sorry. Und ja, Carter geht weg und weint dann, ne, weil es alles nicht so gelaufen ist, das Gespräch. Und wir gehen wieder rüber nach Sudan bei Tag.
Die Lösung des ganzen Problems wäre eigentlich problemlos gewesen. Also das war ja absehbar, diese Entwicklung, ne? Ja, das menschliche Gehirn hat damit ein Problem, dieses ganze Wissen festzuhalten. Aber wir erinnern uns ein paar Staffeln zurück, es gab ja diese Duplikate. Ne? Also von wegen
Ja.
hier Jolan True und hast du nicht gesehen, dann soll er doch ein Roboter-Duplikat von Orlin anlegen. Weißt du, so ein Roboter kann bestimmt mit dem Wissen umgehen, verhält sich aber wie ein Orlin und man hätte, ne, der richtige Orlin könnte sein gewünschtes Gehirn schützen, indem er das Wissen abgibt und der Roboter gibt einmal die Informationen, die man braucht.
Ja, könnte auch.
Wäre, ne, also man muss manchmal auch einfach nur Technologien mal einsetzen, die man
Die
schon
man
irgendwie kennengelernt
hat,
hat.
aber das tun sie sich ja immer schwer, das Thema Iris, Thema alles, ja.
Genau, ja, Sudan. Mitchell hat diese Anti-Prior-Waffe da parat, fummelt noch ein bisschen dran rum und verbuddelt sie dann auf diesem Kampfplatz. Ne, macht dann was Sand drauf, sodass man das nicht sieht. Ja, ist dann auch irgendwann fertig. Daniel erklärt hier nochmal, worum es denn hier eigentlich geht. Ne, High Ultrasonic Frequency, ne, die Schallwellen werden da irgendwie spezifische Teile des Gehirns, des Prios, angreifen und diese temporär blockieren. Und ja, ne, das sind die guten Nachrichten. Und ne, die guten Nachrichten wären, dass man hier, dass das keinen Effekt auf uns haben wird. Die schlechten, so von wegen, es könnte auch keinen Effekt auf den Prior haben. Und ja, Mitchell ist da irgendwie ein bisschen optimistischer. Ne? Also und sagt dann hier von wegen, um das hier so funktionieren zu lassen, müssen wir das ganze Ding hier irgendwie auf der richtigen Frequenz laufen lassen. Wir wissen nicht, welche Frequenz das ist, aber wir müssen das dort ausprobieren. Ne? Hier Fernbedienung hast du nicht gesehen. Damit können wir das hier einstellen und feintunen. Und ja, irgendwann werden wir die richtige finden. Und ob denn jemand noch Fragen hätte. Und ja, Jolan dann auch, ja, woher wissen wir denn, dass es funktioniert? Und ja, pff. Wenn er seine Kräfte nicht mehr nutzen kann. Ja, und wie wissen wir, dass er seine Kräfte nicht... Ja, irgendjemand, sagt Mitchell, müsste das wohl herausfinden und das dann austesten. Ja, na, alle gucken sich dann etwas skeptisch an und Mitchell sagt, keine Bange, Jungs, ne, ich mach das. Und ganz einfach, ne, wir schalten den Prior aus, wir nehmen was von seinem Blut, ne, schicken das zurück zum SGC und dann werden wir dieses Heilmittel finden. Und dann kommt er auf die glorreiche Idee, also er geht noch einen Schritt weiter in seinem Plan, wir werden den Prior umdrehen. Na, und na, der wird sich dann gegen die Uri wenden und ja, dann ist das doch ein gelungener Tag. Und SG-22 wird dann befohlen, hier Defensive Positions am Perimeter zu beziehen und hier, da, zeigt auf ein paar Positionen. Und ja, sagt Mitchell, es gäbe noch ein klitzekleines Problem. Wir wissen auch nicht, welche Reichweite diese Device, das ja auch, was aber auch totaler Quatsch ist. Also das findest du ja raus. Na, also du hast dieses Ding gemacht und dann könntest du ja mit irgendwelchen hochauflösenden Mikrofonen oder so, na, es geht ja um irgendwie Schallfrequenzen, ja, na, also du weißt, wie viel, ja, also das ist totaler Quatsch. Also Carter hätte das auf jeden Fall auch selber gewusst und ja, man müsste den Prior auf jeden Fall ganz nah ranbringen. Also an der Stelle hätte man besser im Skript sagen sollen, so von wegen, ne, hat keine große Reichweite, wir müssen den Prior hier so nah wie möglich hier rankriegen, ne, damit es den entsprechenden Effekt hat, das wäre logisch gewesen, aber ne, hier zu sagen, wir wissen nicht, wie groß die Reichweite ist, keine Ahnung. Und ist auf jeden Fall kein Problem für Hikon und ja, Jolan fragt dann nochmal nach, hier, bist du dir sicher, dass das irgendwie funktioniert? Und ja, wenn es was nicht tut, haben wir keine weiteren Optionen, sagt Mitchell dann und wir wechseln zurück nach Dakara und Bratak und Tialk kommen in einen Korridor und also Bratak fühlt, dass man hier, ne, den hier, man hatte irgendwie den Rat verloren und Tialk ist da aber ein bisschen optimistischer, der Kampf ist noch nicht vorbei und ja, aber das Konzil ist schon überzeugt. Ja, große Aufgabe, nicht unmöglich, die Jaffa Nation hat keinen Appetit nach Krieg, ne, und bestimmt auch garantiert nicht nach einem, der uns hier irgendwie entzweit. Und Bratak pflichtet dem bei. Ja, ne, die Ori werden hier irgendwie gegen Opposition vorgehen und sie haben ja, Gerak bestimmt schon befohlen, hier irgendwie Dissension in unseren Ränken entgegenzuwirken. Und hat hier Bratak, ja, da müssen wir uns in die Schatten zurückziehen, ne, und dann, falls wir uns dann irgendwie finden wollen. Und der Tiag meint so, nee, wir müssen hier ein Symbol setzen. You must make a stand auf Chulak, ne, so von wegen, ne, wenn hier irgendwie Civil War gibt, dass der Millions töten könnte, ja, dann würde dem Council hier irgendwie nur eine unmögliche Wahl lassen, aber sie müssen sich dann wirklich entscheiden zwischen den Ori und den anderen Jaffa. Ja, Bratak will dann auch noch mal wissen, ob das die einzige Möglichkeit ist, sie hier die Logik sehen zu lassen und Tiag bestätigt das und ja, dann bräuchte man aber viel Support und ja, dann lass uns mal hier eine Flotte einsammeln und Chulak verteidigen, sagt Tiag. Unverteidigungsweise gehen wir ins Science Lab zurück, Orlin ist da was am Rumkritzeln, auf ein Blatt Papier, knüllt das Ganze dann zusammen, schmeißt es an Seite und ja, ne, lehnt dann mit seinen Händen am Kopf sich vor und Olle berichtet dann auch so von wegen, ja, das ist irgendwie so von wegen, das ist irgendwie so, als wenn man irgendjemanden, also das Bild von irgendjemanden einfangen, den man aus dem Augenwinkel sieht, ne, und als man sich dann umdreht, dann sind sie weg und ja, ne, dann bist du dir auch schon gar nicht mehr sicher, ob du wirklich gesehen hast, was du glaubtest zu sehen. Ja, ne, also wie kann man denn hier, Sam, wie kann man denn irgendwas vermissen, ne, wo man noch nicht mal weiß, ob es das überhaupt gab. Und ja, Carter lächelt ihn an, geht aber nicht weiter drauf ein und fragt ihn, woran er denn arbeitet. Wobei ich mich dann immer frage, woran sollte er denn arbeiten? Macht mir bestimmt kein Tic-Tac-Toe, also geht ja auch ein Heilmittel. YouTube, also die Frage ist irgendwie, genau, Pornhub. ja, ich habe ja doch jetzt Instruktionen aufgeschrieben, um dieses Heilmittel durchzusetzen, zu erzeugen, wenn ich jetzt irgendwie ausfalle. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Also er hat sich von Carter hier überzeugen lassen. Ja, und dann sagt er, ja, das ist halt frustrierend. Ich kann nicht beeinflussen, an was ich mich erinnern will oder nur an was ich mich erinnern kann, sondern da fliegt dann einfach alles durch die Gegend und dann geht hier mal was verloren und da, also er kann nicht das, was er unbedingt halten wollte, irgendwie bestimmen, sondern geht halt irgendwie Sachen verloren, auch wenn er die unbedingt festhalten wollen würde. Und, ja, wichtige Informationen rinnen ihm so gesehen durch die Finger und Ja, na, also irgendwann werde ich halt alles irgendwie an Gedächtnis verlieren. Und ob sie ihm denn irgendwie helfen könnte, und er sagt, nee, nee, könnte sie nicht. Na, ich sollte hier alleine arbeiten. Und dann gehen wir ins SGC Operations Room, also in die Krankenstation.
Ja, da sieht man eben viel
Achso, doch nicht.
Verwüstet.
Nee, ist gar kein. Ist Operations Room ist ja, ne, das ist hier Stargate Command, also oben. Ne, die gucken sich ja da was an.
Da sind auch Landry und es werden sich so Berichte über diesen Virus im Fernsehen so angeschaut. Ja, und da läuft hier ein Bericht. Und die Nachrichtensprecherin so meint, dass eben trotz aller Bemühungen eben ja, sich das Virus sehr krass ausbreitet und das CDC rät eben jedem, der vermutet, dass er das Virus oder mit dem in Kontakt gewesen ist, sich selbst schon unter Quarantäne zu stellen oder eben sofort ans CDC selber zu wenden. Harriman betritt den Raum und nähert sich dem Landry und man habe eben jetzt Nachrichten erhalten, dass eben China, Großbritannien und Russland da alle Flugreisen geerdet, geil, also gecancelt haben und eben die Häfen
Grounded halt. Grounded.
für ausländische Schiffe, für außerirdische Schiffe wahrscheinlich auch geschlossen haben. Und Landry meint ja, das Ding ist außer Kontrolle und es wird immer schlimmer werden. Und Harriman meint eben, dass eben laut General Hammonds Büro sich unsere Verbündeten eben ja hinsichtlich dieser Titelgeschichte Bedenken geäußert haben. Und zwar in der Frage, wie lange man dieses Lügengespinst, würde ich das mal bezeichnen, irgendwie aufrechterhalten könne. Und da wollen sie eben ein Treffen machen.
Genau, es ist ein Übersetzungsfehler. Es geht natürlich um die Cover-Story,
Ja,
also
ach
um
so.
die Geschichte, die man erzählt, ne?
Sie wollen dann eben ein Treffen machen. Im SGC Briefing Room sitzen jetzt diese Vertreter der verschiedenen Nationen. Also, das kann ja nicht mit diesem Flugverkehr gesperrt. Das gilt dann nur für bestimmte Personen. ja, und der Chekov, Pavel hätte ich fast gesagt, ne, der meinte eben, also diese Einschätzung General, ne, das SGC, SG6 zu bestimmten Planeten zu senden, ne, das war die denn so richtig überhaupt? So ein bisschen erstmal nachfragend und Landry meint, ja, wie die Seuche eben zeigt, haben wir da keine lebensfähige Verteidigung gegen die Uri. Der Zweck dieser Mission war es eben, Infos zu sammeln und die uns in dieser Hinsicht irgendwie helfen könnten. Das ist ja geil, französisch Vorbereitung. Also der französische Typ da,
Repräsentant.
ja,
Genau, wird gespielt
vor.
von Mark Oliver. Der Typ ist eigentlich Synchrosprecher, der hat viel Manga gemacht.
Ah ja.
Ich kannte davon nichts.
Ja.
Er taucht noch ein weiteres Mal in SG1 auf und einmal taucht er in Smallville auf. Aber ich glaube, das ist von vier Rollen alles, was er an Filmen gemacht hat. Ansonsten Synchro,
Anscheinend
aber
ist
dafür dann
bekannteste so.
114 in Summe. Also
Ja.
wirklich massiv Synchro und im Fernsehen weniger zu sehen.
Genau, der muss eben, also der ist nicht ganz so krawallig unterwegs, der gibt eben zu, dass die Mission war schon ein Misserfolg, auch auf die schlimmste Art und Weise, aber rührt ein bisschen ins selbe Horn, aber und Mark ist eben besorgt, dass da Milliarden oder Millionen das Leben verlieren könnten. Und Landry sagt, diese neu ernannte Verbindung oder diese zwischen dem SGC und diesem internationalen Komitee würde eben, also wurde über die Mission informiert und das wurde ja auch so genehmigt und all ihre Vertreter haben ja auch zugestimmt, dass das so korrekt ist, also hat sich da jetzt jedenfalls nichts vorzuwerfen, weil das alles genehmigt wurde. Und der französische Herr meint, dass es da einige Bedenken gibt, ne, dass der Herr Wulsi wurde da wohl möglicherweise nicht vollständig über alle Auswirkungen informiert oder so. Und jetzt zu seinem, also stützt er noch diese Unterscheidung nach, also kann auch kippen, so nach dem Motto. Und Landry unterbricht den aber. Ja, die Uri wollten uns früher oder später angreifen und anstatt sich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass es passiert, waren wir auf der Suche, eben die Sache zu stoppen. Und jetzt wird mit den Fingern auf uns gezeigt. Chekov will nochmal was äußern, ne, General Len. Und dann Landry, ja, in so einer entscheidenden Zeit fährt ihn in die Parade. Und Chekov fährt ihm wiederum in die Parade. General Landry, der Zweck dieses Treffens besteht nicht darin, die Schuld zuzuweisen, sondern zu einem besseren Verständnis davon zu gelangen, wie dies geschehen konnte. Und umgekehrt zu vermeiden, dass sowas jemals wieder passiert. Und Lenji sagt ja, dass die Voraussetzung ist, wir haben hier eine zweite Chance. Derzeit haben wir nämlich keine Möglichkeit, das Virus zu stoppen. Die Menschen sterben und es gibt da keine verdammte Sache, wie wir das eben ja, dem entgegentreten können. Wir treten jetzt auf einem völlig anderen Planeten im Jaffa-Konzil auf Dakara. Tiag Pratak und ein männliches Ratsmitglied sind da in einem Korridorgespräch, wie man so schön sagt. Und die heißt wohl Shara.
Genau, Shara, also er, ne? Wird gespielt von Noah Dalton Danby. Den haben wir schon mal gesehen als Jaffa in Staffel 8, Episode 9, aber nicht als Ratsmitglied, also vermutlich aufgestiegen mittlerweile. Oder ein anderer Charakter, das weiß man ja nicht.
Das weiß man immer nicht, genau.
Irgendwas.
Der findet den Vorschlag Wahnsinn. Also wir werden so reingeworfen und wissen noch nicht, worum es geht. Das erfahren wir jetzt. Tielk sagt, ja, ne, könnte sein. Aber wenn der Rat glaubt, dass wir verrückt sind und nicht davon abgehalten werden können, unser Leben zu opfern, dann umso besser. Also wir müssen jetzt alle auf diese Überzeugung setzen, dass der Rat am Ende das Leben ihrer Brüder, da diese leeren Versprechungen der Uri schätzen wird und ja, hält inne. Und dann gehen ein paar Jaffa-Soldaten vorbei, da will man jetzt nicht weitersprechen. Und hier lehnt sich nochmal, spricht jetzt tiefer ein bisschen. Ne? Und ja, die Zeit ist kurz, Bruder, wir müssen unsere Streitkräfte sammeln, denn je größer unsere Armee, desto mehr Leben das Gerak eben vernichten muss. Und das, also man. Also Tier meint eben, so könne man ihm diese Entscheidung so schwer wie möglich machen. Also hofft da, dass wenn da irgendwie eine, ab einer bestimmten Zahl macht's Gerak nicht oder so, ist da wohl die Denkweise. Erhofft er sich irgendwie. Shara meint, dass Gerak nicht mehr einer von uns ist und denn der ist jetzt ein Prior. Und Tiag sagt, ja, er mag jetzt zwar einer von, also der Prior sein, aber ich habe da keine Zweifel daran, dass ein Teil in ihm noch Jaffahisch ist und diesen Teil müssen wir suchen. Auf der Suche nach Geraks Jaffa. Star Trek Teil, Fragezeichen. Ja, Shara meint ja, ich glaube noch immer, dass dieser Plan Wahnsinn ist, aber ich hielt es auch für eine bloße Irrigkeit, die Go'ul zu besiegen, eine bloße Fantasie, ne? Aber beweis mir einfach jetzt nochmal, dass ich Unrecht habe hier, ne? Und dann bin ich dabei hier, dann da mache ich mit. Es gibt ein Jaffa-Handshake mit diesem Hände übergreifen und Pratak ist auch da und bedankt sich. Wir bedanken uns bei dieser Szene und gehen schnell rein. Sodan, Homeworld. Ja, da ist Mitchell und überprüft die, also am Ortsrand, es ist wohl was im Gange, wie man so schön sagt. Er überprüft durch das Monokular seines Teams, der irgendwie den Prior sieht er da und dann geht dann weiter, also nicht geht weiter, er liegt da halt auf der Lauer, auf der Mauer sozusagen und über Funk meint er dann, ja, er ist auf dem Weg, Jackson, und dann Daniel lehnt zu einer Wand bei der Holzhütte und hat sie ein bisschen so verborgen und er meint dann, ja, bereit, und Mitchell beobachtet dann weiter, wie der Prior ankommt, ne, also hier unser rauchender Prior, hätte ich jetzt gesagt, ne? Aus Akte X, ihr werdet ihn kennen. Und Mitchell meint dann, ja, okay, dann alle hier Positionen, ne, wartet auf mein Signal, denkt daran, wir brauchen diesen Kerl lebend. Mitchell erhebt sich dann und geht Richtung Dorf und er, ja, hat da so ein Sodana-Gerät an seiner Weste, drückt einen Knopf und wird unsichtbar. Und der Prior nähert sich Haikon und Jolan, die da in diesem Trainingswettkampfkreis, wie auch immer man es betitelt, stehen. Und der Prior meint, ja, du bist doch auf den Planeten gegangen und fragt mal treu doof nach. Also er ist es nicht, aber er tut so, na, hast du denn gemacht, was ich verlangt habe? Und Haikon, ja, haben wir gemacht, hust. Und der Prior, ja, aber doch leben, also die, komisch, ne? Wie geht denn das? Die leben doch noch, die Ungläubigen. Und Daniel ist ein bisschen von der Sicht des Priors verborgen und tastet da wohl in der Frequenz, in dieser Fernbedienung. Und Haikon, ja, das tun sie, ne? Also, und wieso gehorcht ihr nicht dem Willen der Ori? Fragt der Prior nicht rauchend nach. Und Haikon, ja, weil wir eben keine Befehle von also niemanden annehmen, also hier ist es schön übersetzt, natürlich 1:1, keine Bestellungen, also und der Prior meint, ja, die Ori bieten doch hier Aufklärung, Unsterblichkeit, dies, das, Ananas, ne, hier, wir haben jetzt rundum sorglos Paket, könnt ihr bei uns buchen. Und Jolan, ja, wie auch immer, der kann sein, ja, ist Rille, der Preis ist einfach zu hoch, was du verlangst, widerspricht dem sudanischen Geist. Habt ihr Zweifel an der Macht der Ori? Und Haikon, nope, wir bezweifeln nicht die orische Macht, ne, hier Würdigung als Götter von mir aus, aber dann sehen wir, dass Daniel immer noch da rumhantiert, irgendwie scheint es also nicht zu klappen oder nicht so schnell jedenfalls zu klappen, und der Prior spürt, da ist da irgendwas im Gang hier um der Ecke, mit der freien Hand schlägt er aus und Telekinie-Energie, da wirbelt er den Heikon und Jolan mehrere Meter mal zurück. Star Wars. Und sie landen dann außerhalb des Kreises.
Ja,
Ja.
was natürlich ja auch totaler Blödsinn ist, ne? Also sie wissen nicht die richtige Frequenz. Mitchell hat ja vorhin erzählt, so wegen, ja, ne, wir müssen rauskriegen, nur dass er seine Kräfte nicht mehr nutzen kann. Aber Daniel fummelt da die ganze Zeit schon rum. Also woher willst du das denn wissen? Also du musst es eigentlich, den mit den
Eins, drei, drei,
Frequenzen
sieben.
wechseln, muss mit, ja, muss mit dem Frequenzwechsel eigentlich beginnen, sobald er seine Kräfte einsetzt.
Und
Ne,
dann
nicht
lässt
vorher
er
schon. Das
sich.
macht überhaupt gar
Ja.
keinen, ne, das macht
Ja.
keinen Sinn, das vorher zu benutzen, weil du siehst keinerlei Effekt.
Ja, da haben sie Daniel schlecht gebrieft. Oder hat sie es falsch gemerkt? Passiert.
Falsche Reihenfolge. Ja.
Ist halt ungesichert, aber es passiert, Daniel.
Das Handbuch stand auf dem Kopf.
Das ist richtig. Daniel meint, ah, das ist es auch nicht. Und der Prior sendet dann noch eine weitere Welle in eine andere Richtung. Und Mitchell wird dann sichtbar, denn der hat sich da wohl angeschlichen und wird dann zu Boden gestoßen und erhebt seine Set, um zu feuern. Aber der Prior hebt seine Hand und ich glaube, er zieht dann Mitchell an sich so ran auch. Daniel mit der Fernbedienung hantiert er noch. Nee, ist es auch nicht. Genau, jetzt Mitchell rutscht da über den Boden. Ist ein bisschen schmerzhaft, die Sache. Und will ja auch die Set gelangen, aber der Prior verdreht dann seinen Arm und ja, jetzt wird er hoch in die Luft geschleudert, ein paar Meter, und ist ja erstmal in der Luft praktisch statisch stehend, in Anführungszeichen schwebend, würde ich jetzt sagen. Er verliert die Waffen und ja, an.
Ja, das ist so eine typische Darth Vader eigentlich
Genau,
Geschichte,
das ist
ne?
ja sehr Darth Vaderig, also vielleicht Priore sind so ein bisschen Star Wars Imperium-Fans. Fühlt er hektisch nach der Waffe und schaut ungläubig zum Boden und nach dem Motto, also geht alles schief. Und der Prior meint hier irgendwas mit Andras, entschied sich, den Löwen zu jagen und wurde von seiner Beute gefressen. Also ne, hier Jäger und Dings. Und Daniel hantiert immer noch darum. Es ist natürlich alles dynamischer, als ich das jetzt schnell erzählen könnte. Komm schon. Und der Prior meint, ja, es war unklug, mich herauszufordern, von mir dich herauszufordern. Und der Mitchell, ja, jawollo. Daniel trübt dann hektisch noch kurz. Der Prior runzelt die Stirn vor Mitchell und Mitchells Gesicht verzerrt sich schmerzhaft. Was habt ihr euch erhofft, mich einfach anzugreifen? Ihr seid doch völlig beknackt, ne? Hast du ehrlich geglaubt, dass es dir möglich ist, mich irgendwie zu fangen? Und Mitchell meint, nun, ja, war jetzt der Plan, und der Prior, ja, und was für ein Zweck hätte das gedient? Also ist so ein Wissenschaftler irgendwie, der Prior, der fragt ja
Das
viel.
ist auch irgendwie merkwürdig, dass der Prior hier auf die Idee kommt, dass man ihn fangen will.
Der
Na,
hat
also.
das Skript gelesen. Also ich glaube,
Naja.
Michael Shanks nicht, aber er.
Die Uri haben ihn doch, die sind doch allmächtig, die haben das alles gewusst
Genau.
und haben ihn direkt schon von Anfang an.
Er
Weil der könnte
ist.
es nicht wissen, ne? Also
Nee,
er müsste eigentlich
eigentlich,
davon
ja.
ausgehen, sie wollen ihn angreifen und töten oder irgendwie sowas.
Ja, was das wäre die, ja, wie sagt man, plausiblere Vermutung von ihm eigentlich gewesen. Genau, Mitchell zuckt irgendwie mit den Achseln nach dem Motto, ja. Und der Prior schließt dann seine Faust und Mitchell, ja, kriegt dann gar keine Luft mehr. Und Daniel probiert da weiter auf der Fernbedienung irgendwie rum und plötzlich fällt der Mitchell direkt auf den Boden, kann wieder atmen, mehr oder weniger, beginnt aufzustehen und Daniel bewegt sich dann aus seiner Deckung ein bisschen raus und der Prior beobachtet Mitchell dann irgendwie unter Schock und will seine Kräfte nutzen und ihn vielleicht wieder von A nach B wirbeln. Das scheint jetzt nicht mehr zu klappen. Mitchell hebt die Set und ja, feuert dann auf den Prior, der dann erstmal bewusstlos zu Boden geht. Also anscheinend hat jetzt Daniel diese Frequenz, wie auch immer, rausgefunden oder erraten oder gespürt oder ja.
Spüre die Macht,
Spüre die
Obi-Wan.
Frequenz, junger Daniel. Genau, und dann spüren wir eine neue Szene und sind wieder auf unserem blauen, besoffenen Planeten, wo Lentry im Office auf Hammond trifft.
Genau. Auch interessant hier, Hammond an dieser Stelle trägt keine Uniform. In der letzten Folge, wo wir ihn gesehen haben, hatten sie wohl den Joint Chief oder so, wollten sie irgendwie dafür haben. Der war irgendwie spontan, kurzfristig nicht verfügbar, also den realen Joint Chief. Und haben deshalb Hammond, also den Hammond-Darsteller, requiriert. Den haben sie irgendwo auf der Straße aufgegabelt und direkt zum Set kutschiert. Deshalb hatte er keine Uniform an. Warum das an dieser Stelle so ist, ich weiß es nicht, weil er hat, wie gesagt, hier an der Stelle auch keine Uniform an, sondern einen Anzug. Das ist auch eher merkwürdig. Oder sie haben es, oder, ja, wobei, nee, in einem Stück haben sie es auch nicht gedreht. Das ist ja auch von
Nee,
ganz
glaube
anders
ich nicht,
geschrieben, das
nee.
Drehbuch und so. Also, warum es an dieser Stelle ist, also beim letzten Mal gab es eine Erklärung dafür,
Er hat sich
warum
vom
das jetzt
Militär
so ist.
entfernt, oder?
Entfremdet. Ist jetzt noch militärischer Berater im
Ja.
Ruhestand oder irgendwie sowas. Ich habe keinen. Nee, der ist doch immer noch ein General, dann wäre er
Eigentlich
keiner
ist er
mehr.
immer noch da, aber ja, ich weiß auch nicht. Vergessen.
Wir wissen es nicht. Und ja, man begrüßt sich und ja, ein bisschen Smalltalk, so wegen, wie war denn das Grillfest? Was für ein Grillfest? Ich glaube, Barbecuing wird man normalerweise sagen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie jetzt hier eigentlich reden. Ja, ist auf jeden Fall Landry, ne? Ist ja gerade vom CDC am Telefon gewesen und ja, ne, hat hier irgendwie einen Flug, ist hier irgendwie 3 Tage, vor 3 Tagen, also 3 Tage bevor die Infektion hier irgendwie herausgekommen ist, von Salt Lake City abgeflogen, ist in O'Hare gelandet und dann nach Charles de Gaulle. Also es ist wohl jetzt auch Frankreich betroffen, will man einem damit sagen. Hammond will das auch nochmal verstehen und fragt genau dasselbe auch und Landy bestätigt das. Und ja, ne, 3 Leute an Bord dieses Fluges sind positiv auf das Virus getestet worden. Französischen Autoritäten tun ja alles, um irgendwie die ganzen Leute an Bord des Fluges zu tracken. Flight Crew, Ground Crew, hast du nicht gesehen. Ja, irgendwie auch alle Leute, die mit ihnen in Kontakt gekommen sind. Dann wird es wohl in 3 Tagen hier irgendwie die Middle East treffen, 6 Tage später China. Und der Stock Market, also Aktienmarkt, ist schon richtig auf Sinkflug. Und ja, würde auf jeden Fall, egal wie schnell sich der Virus ausbreitet, würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier irgendwie auch Regierungen destabilisiert werden und hast du nicht gesehen, ne? Also wenn das Geld alles flöten geht. Und man müsste sich jetzt auf alles vorbereiten. Wir gehen vorbereitet nach Sudan zurück. Wir haben die, mittlerweile ist die Device im Boden wieder ausgebuddelt worden und sitzt dann jetzt auf so einem Sockel. Der Prior wacht so langsam auf und hat wohl einen Kratzer an seinem Unterarm, guckt den ungläubig etwas an und ja, ne, so viel Weg. Ja, hier, wir haben uns was von deinem Blut ausgeborgt, war wohl okay mit dir, ne? Und ja, ne, der Prior guckt sich um, sucht wohl seinen Stab, Mitchell hat ihn aber in der Hand und mockt ihn dann so ein bisschen hier, suchst du danach und ja, ne, der Prior greift dann nach vorne, wie man es so kennt, so, ne, so Telekinese und will das irgendwie von ihm nehmen. Mitchell macht sich dann einen Witz und tut dann so, als würde der Stab sich bewegen und verarscht ihn. Nee, das funktioniert nicht. Und der Prior guckt ungläubig sich das Ganze an und ja, Daniel ist auch so ein bisschen Mocking hier unterwegs, auf dem Weg. Ja, wir haben hier ein Gerät gehabt, wir haben hier ein Gerät, was deine Fähigkeiten unterbindet. Und ja, du kannst dich nicht darauf konzentrieren, deine Kräfte einzusetzen. Und, ja, dann berichten sie darüber, was das alles auslösen könnte. Dizziness, Irrationalität, Übelkeit und ja, irgendwie eine Kondition namens Hotdog Fingers. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, was sie im Deutschen dazu sagen, keine Ahnung. Ja, er wackelt dann irgendwie mit seinen Fingern rum. Was auch immer das heißen soll, ich habe keine Ahnung. Ja, sagt der Prior dann aber auch. Hat seine Fassung wieder erlangt. Und sagt, ist egal, was er mit mir tut. Die Uri wissen hiervon. Die sehen ja alles. Und ja, er rantet dann direkt ein bisschen weiter. Nur, die werden alle niederstrecken, die sich hier ihren Willen widersetzen. Und Mitchell guckt sich dann um, wartet ein bisschen. Also ich merke hier noch nichts und Daniel auch so, ich auch nicht. Und ich habe ein bisschen Durst, sagt Daniel dann. Und ja, nee, das zählt nicht. Naja, der Prior redet sich dann aber raus. Ja, die Wege der Uri sind ja unergründlich und ne, sind in Mystery verborgen, also im Geheimen verborgen und hast du nicht gesehen. Ja, okay. Ne? Sie haben also einen Plan. Und ja, du willst uns vielleicht nicht erzählen, worum es da irgendwie geht und ne, warum sie dich jetzt irgendwie hier überhaupt in diese Galaxis geschickt haben. Und ja, der Prior geht da nicht drauf ein. Na, wir sind hier irgendwie die Vorboten der Erleuchtung und hast er nicht gesehen. Und nee, du bist hier irgendwie so ein intergalaktischer Salesman, der hier irgendwie so drückerkolonnenmäßig unterwegs ist. Und ja, das Homeoffice hat dich aber nicht so ganz über die ganze Wahrheit informiert. Und ja, ne, also hier zum Beispiel, ne, also die Uri, da wusstest du zum Beispiel, dass die Uri ihre Leute brauchen, also die Leute, die sie anbieten, damit sie da irgendwie Kraft kriegen. Der Prior antwortet da nicht so unbedingt drauf. Nee, das weiß er wohl nicht. Aber es ist wahr. Und ja, wir wissen nicht, wie das genau funktioniert, aber was wir so gehört haben, dann können sie hier irgendwie Energie von ihren Followern abziehen. Ne, das ist ja das, was ich vorhin sagte. Das ist ja Quatsch, das sind ja keine Vampire. Ne? Und deshalb brauchen sie ja irgendwie Worshippers. Und ja, solltest du vielleicht mal mit denen quatschen, meint Mitchell, wenn du mal wieder zu Hause bist. Und ja, sie könnten das vielleicht mal ein bisschen dir erklären, ne? Dann kannst du deinen Job vielleicht besser machen. Ja, ne, der Prior wieder ein bisschen mit seinem üblichen Talk, so von wegen, ja, ne, also wir sollen ja nicht fragen, ne, wir sollen uns hier in Service ergeben, also in Dienerschaft und ergeben. Na, für die, die jetzt perfekt sind, also damit meint er natürlich seine Bosse. Ja, nee, nicht wirklich perfekt, ne, wenn sie hier irgendwie ihre Anbeter, ihre Follower anlügen müssen. Und ja, ne, sie müssten jetzt auch keinerlei Aufstieg versprechen, ne, wenn sie jetzt auch, wenn sie überhaupt keine Intention dahinter haben, die Follower aufsteigen zu lassen. Und ja, those who follow the path of righteousness shall be raised up high. Und nee, nee, dem ist nicht so. Und die Uri teilen ihre Kräfte, Mächte nicht. Wobei man das einem Prior vermutlich eher schlechter beibringen kann, weil der hat ja durchaus Kräfte. Ne? Also der ist ja
Ja,
direkt
ja.
das Embodiment der. Na, also das kannst du vielleicht einem normalen Worshipper erzählen oder
Genau, ja.
sowas, ne?
Aber
Aber ein
das
Prior weiß, was die für Macht haben und
ja.
auch was die für Macht verleihen. Nee, das tun sie nicht, sagt Mitchell dann auch, ne? Die Uri teilen ihre Kräfte nicht, sie benutzen dich und ja, ne, der Uri dann wieder irgendwie zitiert wieder aus dem Book of Origin, der Prior und bla bla bla, kommt dann von Mitchell und der Prior macht's aber einfach weiter. Und ja, Mitchell sagt dann, ja, okay, dann gehe ich mal ein bisschen was essen, scheint wohl hier ein bisschen länger zu dauern. Und dann gehen wir nochmal ins Stargate Center. Wir sind in der Isolation. Ja, hier haben wir dann Hazmat-Suits an. All in auch und nimmt das Blut dann aus dieser Vial, die man dem Prior abgenommen hat. Und Carter kommt dann rein, hat natürlich auch eine Hazmat-Suit an. Dann ist irgendwie Olin so ein bisschen am ja, Schwanken oder so und schmeißt dann hier den ganzen Haufen auf den Boden. Das ganze Blut verteilt sich dann und er sackt so ein bisschen in sich zusammen und Carter, oh Gott, Olin! Und Colonel Johnson ist dann da auch, ich weiß nicht, den haben wir glaube ich in der letzten Folge gehabt. Ich habe mir nämlich jetzt nicht aufgeschrieben, wer das ist. Und der drückt erstmal den Alarmknopf, wobei ich mir denke, warum? Also die sind in einem Biolabor, also da brauchst du ja jetzt nicht, weil da irgendwas runtergeplumpst ist, den Alarm auszulösen, weil das ist ja eh abgeschlossen und abgeschottet, wird abgesaugt oder was auch immer, ne? Also das ist ja ein geschlossener Kreislauf, da passiert nichts. Und ja, geht's dir denn gut? Und Orland sagt, ja, mir geht's gut. Und Johnson, nein, geht mir nicht gut. Und ja, der Colonel ist nicht so begeistert davon, so von wegen, dem geht's schon seit 2 Tagen nicht gut, ne? Der hat hier irgendwie Aussetzer und der riskiert hier uns alle und Colonel, das ist doch genug. Und nee, Orlin pflichtet dann aber dem Colonel bei. Nee, der hat schon recht, Sam, ich kann euch nicht mehr helfen. Ich bin nur im Weg und ja, Orlin geht dann und die restliche Crew fängt dann da an, hier das Zeug aufzuwischen, aufzusaugen, was auch immer. Und dann gehen wir nach Chulak, wo wir ganz viele Hataks sehen.
Hakuna Hataka. Ja, Pratak und Teal'c stehen da auf der Brücke eines dieser Schiffe und Aaron steht da an den Kontrollen. Teal'c meint, ja, das ist ein Spruch hier über das schlechte Jugend, alter Mann. Und Pratak lächelt, ja, in Wahrheit dächte ich da an dich. Also, es ist auch wieder so ein Ding, wo man irgendwie mitten im Gespräch einsteigt und schon irgendwie eine Minute davor das nicht mitbekommt als Zuschauer wie vorhin, habe ich das Gefühl. Ja, wenn diese Sache hier erfolgreich ist, dann haben sich wieder einmal, hast du dich als großer Führer erwiesen, meint Bratak, der vielleicht der Einzige ist, der in der Lage ist, diese zerbrochene Jafar-Nation zu vereinen. Tjalk meint, ja, mein Herz ist voll hier, irgendwie Tatendrang mit uns für unser Volk, aber solange die Uri diese Galaxie bedrohen, ist mein Platz bei SG-1. Also will nicht kandidieren hier für einen Kanzlervorsitz. Patak, verstehe. Trotzdem gibt es da keine Zweifel, dass wir dafür, also dann eher mal dran sind ohne dich oder so. Und Tirk, ja, da bin ich aber anderer Meinung. Nach unserem großen Sieg an diesem Tag, also klingonisch habe ich das Gefühl, wird Geraks Einfluss auf unser Volk schwinden. Dann wird sich unsere Nation unter dem Kommando eines großen Führers versammeln. Er hält dann inne und seine Stimme nimmt eher einen neckischen Ton an. Das heißt, wenn er den Mut hat, eben diese Herausforderung anzunehmen. Und Patak so, ich? Und ja, wer ist denn besser? Sag's mir. Und Patak schüttelt den Kopf. Nee, ja, Quatsch. Hör mal auf hier, da gibt's auch andere. Und ja, es gibt viele andere, die Position begehren, aber niemanden, der die Kraft und Weisheit besitzt, sie auch eben zu bekleiden. Und ein paar Tage, ja, das ist noch nicht allzu lange her, dass wir vor so einer ähnlichen unmöglichen Aufgabe standen. Und doch beendeten wir an diesem Tag trotz aller Widrigkeiten endlose Generationen von Unterdrückung und Kampf, indem wir eben den Sieg über Baals Flotte klar machten. Und hier, Und Pratak, ja, ich erinnere mich, wie ich auf dem Paltak dieses Mutterschiffs stand, so wie ich es jetzt tue, ohne Beginn des Kampfes erwartete. Aber zu wissen, egal wie das Ergebnis ausfällt, es wäre das letzte Mal, dass ich das Leben eines, also Jafar-Kollegen oder Freundes, wie auch immer man es betitelt, nehmen müsste. Ne, da. Und hier meint ja, an diesem Tag wird kein Jafar-Blut vergossen. Darauf hast du mein Wort. Es wird sich verneigt und Tialg dampft ab. Wir tun es ihm gleich und sind in einem SGC-Korridor auf Level 19. Ja, der Harryman überprüft da wohl gerade einen Bericht. Lantry ist da eingetroffen jetzt, Aufzug halt. Und Harryman, ja, gleich mit der Tür ins Haus fällt, mit der, wie sagt man, Korridortür. Ja, wir haben ja schon Fälle in Bonn, Amsterdam, Rom und Madrid bestätigt. Und Verdachtsfälle in London und Athen. Ich
Oh
weiß
Gott,
nicht,
oh
was dir
Gott,
geht, aber ich.
ich bin bestimmt auch infiziert. Ich war gestern noch in Bonn.
Ach du, da lass dich mal überprüfen. Guck mal, zur Quarantänestation. Ruf CDC am besten an, genau.
Ja.
Nee, also was ich mir bei diesen Aufzählungen immer denke, ja, man will damit klar machen, dass jetzt halt weltweit diese Sachen passieren. Aber ich fände es jetzt immer, ja, für mich hört sich das glaubwürdiger an, wenn es auch mal dann einfach Hamburg ist Valencia und Newcastle und nicht zu 90% die Hauptstädte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber manchmal denke ich mir, ja, nimmt doch nicht immer die Hauptstädte. Ich weiß, da breitet sich das wahrscheinlich dann krasser und schneller aus, weil da so die meisten Leute leben, aber manchmal denke ich mir so, ja, Leute, ihr werdet doch noch eine andere Stadt in diesem Land kennen, aber ja. Nun,
Nein, das liegt aber an was anderem.
Flughäfen, ja.
Genau,
Ja,
du hast an
trotzdem,
diesen Orten
ja, okay.
Flughäfen. Ne? Das heißt, die
Ja.
Leute, die dort angetroffen
Frankfurt
sind, werden
Hahn.
es von da aus verbreiten. Ne? Frankfurt, Rom, ne? Amsterdam
Ja,
hat auch
okay.
einen. Bonn jetzt selber nicht, das ist Köln-Bonn, aber
Ja.
ja.
Okay, hast recht. Nur manchmal denke ich mir immer, ja, es wirkt dann so berechnet einfach. Immer die Hauptstadt einfach, ja. Genau.
Also warum solltest du drei Fälle Bielefeld erwähnen, wenn du fünf, wenn du
Ja,
10 in Hannover hast? Ne?
das,
Also
ja,
das,
klar.
das ist halt.
Genau,
Glaube, wenn er
Lentry.
alles aufzählen würde, dann
Nee,
wäre
alles nicht,
Harryman
klar.
immer noch
Ja, du.
dran.
Wärst nicht fertig. Also die WHO-Teams seien wohl irgendwie auf dem Weg, ne? Und es gibt auch Verdachtsfälle ja auf dem afrikanischen Kontinent. Da sind einige Militärführer, die da schon irgendwie das Kriegsrecht ausrufen. Also da ist Tohu Babohu. Lantry bedankt sich. Der Harryman dampft ab und Lantry wendet sich an Carter, die da auch in der Nähe jetzt ist. Und Lantry fragt mal, ja, wie geht's denn jetzt voran? Sind wir uns nicht sicher, Sir? Wie Sie wissen, erfordert diese schnell mutierende Natur oder die Ansteckung unter unserer Proben von DNA auf das ursprüngliche Virus und wir haben es jetzt halt endlich geschafft, eine Blutprobe des Priors zu bekommen, der eben da auch dem ausgesetzt war, oder nee, Quatsch, der das eben ausgelöst hat, so rum. Aber bisher hat das halt bei uns, bei der Forschung nicht geholfen. Ja, wir haben uns da wohl in eine Sackgasse irgendwie reingeforscht, da ist es natürlich sehr ungünstig. Ja, und Landry, okay, na, dann ist ja hier super Stimmung, nach dem Motto, ja, Sir wird weggetreten. Also, Carter wird nicht weggetreten, sie tritt weg, alle dampfen da ab. Und wir gehen dann in ein VIP-Zimmer, wie es immer so schön heißt, wo Ordin halt auf dem Bett sitzt und da an den Schnürsenkeln spielt. Landry kommt rein, steht erstmal an der Tür dann und ihm tut es leid, ihn zu stören. Und Ordin, nö, so alles easy hier. Kommen Sie rein, ich muss mal einen Schluck nehmen. Ja. Genau, ja, dann steht Ordin auch auf und Landry meint, ja, ich wollte dir schon mal danken für alles, was du gemacht hast. Und Ordin sagt, ja, das hätte vielleicht, ne, auch mehr sein können, aber ist jetzt halt so. Ja, und wir haben es halt gebracht, meint Landry, soweit es eben ging. Den Rest müssen wir halt erledigen. Und Ordin, ich weiß, das ist jetzt, habe ich jetzt kein Recht, dich zu fragen, aber da gibt es noch eine Sache, die du für uns tun könntest, wollen würdest, dürftest. Wir springen wieder weg auf das Teltak. Hatak, hier steht Tier als Tatak, mein Gott. Komplizierte Worte manchmal. Und der Aaron meint eben, dass jetzt zahlreiche Schiffe aus dem Hyperraum fallen. Die fallen da einfach runter. Nein, also eine Flotte ist da am Erscheinen auf dem Bildschirm, auch bei uns. Und ja, ist wohl eben die von Gerak. Und Tier auf der Brücke, dann erscheint schon der Gerak Bildschirm. Ne, hier, ihr seid in der Unterzahl, Rückzug ist keine Option mehr. Ich will euch nicht irgendwie abschlachten, aber werde es tun, wenn du mir keine Wahl lässt. Also, was meinst du denn, Tjerk? Ne? Ja, wie sieht's denn aus? Das ist jetzt so eine Pattsituation, man steht sich raumschiffmäßig im Weltraum gegenüber, wenn man das so betiteln kann, auf der Brücke, meint Tjerk dann, ja, ich hoffe immer noch, dass wir die Situation hier friedlich lösen können, Gerak, ne? Treffen wir uns doch auf der Oberfläche des Planeten und diskutieren das aus, ne? Und Gerak, ja, machen wir halt so. Also, es scheint da noch einen kleinen Spielraum wohl zu geben, wenn man für so ein Treffen bereit ist, würde ich immer meinen, ist ja eine sehr akute Sachlage.
Ja, den Spielraum gibt es ja immer. Die Uri wollen ja, dass sie angebetet werden. Tote Leute beten keinen an.
Vielleicht sind es ja wenn du Untote. Ja, ich meine nur von Geraks Seite aus, weil der ja schon so überzeugt war und Hardline-mäßig. Aber da ist wohl noch ein Fünkchen Jafar in ihm drin, was noch zutage treten könnte. Wir treten in der nächsten Szene zutage, und zwar auf Sodan. Da ist es Tag und Mitchell am Rand dieses Kreis ist da und da hat er irgendwie einen Apfel und schält den mit dem Messer. Ganz komisch. Ja, und so dann Krieger und SGC-Mitarbeiter sind da auch irgendwie, also da haben sich jetzt viele versammelt. Und der Prior ist auch noch da und sieht ein bisschen frustriert aus, weil er dann nicht so die Handhabung mehr hat oder das Geschehen kontrollieren kann. Und Mitchell spricht von einem norwegischen Käse, wo er irgendwie G oder J wird es wohl betont, vielleicht beides, keine Ahnung. Jektoscht, irgendwie so. Also, was du tust, ist ne, erstmal Käse in Würfel machen, dann irgendwie Eiweiß reinwerfen, Avocado hacken, alles zusammenmehren und wow, Papa! Richtig geiles Omelette und Landry und Daniel und zwei SGC-Leute nähern sich dem Dorf und Mitchell meint dann, ja, wir tauschen halt gerade hier Rezepte aus und Landry, ja, ich hörte, ne, hat er da auch irgendwie was beigetragen? Nein, Sir, der Mann kann nicht mehr eine anständige Tortenkruste. Witz, lass nach, du bist umzingelt. Landry meint eben, die Uri werden dich nicht aufsteigen lassen Richtung Prior. Ne? Die haben dich belogen und betrogen und das wird dir irgendwie alles nicht nützen. Und der Prior ist da in seinem Dingern. Na hier, nicht die Worte des Betrügers führen zu den Zweifeln, noch die Verlockungen, die sie anbieten, führen dazu, sich da irgendwie zu verirren. Und ja, Wollo meint Landry. Und auch die traurige Tatsache ist, dass du alles halt umsonst da für diese Sache hier aufgegeben hast, ne? Das Leben, was du hattest, das ist Fuji Kado, das ist weg, die Uri haben es dir genommen. Und der Prior war der selig, sind die wahren Gläubigen, denn nur sie werden den Weg gehen und sie werden im Reich der Uri empfangen und was? Und als eins mit ihnen gemacht werden. Klingt irgendwie falsch. Und Landry ist aber weiter auf Konfrontationsmodus. Na, was hast du hinterlassen? Ne? Hier eine Frau, Kinder und der Prior scheint darüber nachzudenken. Seine Mimik verändert sich ein bisschen. Und Landry macht ein paar Schritte in den Kreis rein. Daniel legt seine Hand auch schon auf die ja, Waffe, irgendwie ein bisschen besorgt. Und Landry meint eben, ja, ich habe eine erwachsene Tochter und war jetzt nicht viel da, als sie aufwuchs. Das werde ich immer bereuen. Denkst du jemals an was? Denkst du jemals an die Kinder, die Zeit, ne, die man mit ihnen verbracht hat, die Dinge, die sie früher zusammen gemacht haben, bevor alles weggeworfen haben. Aber naja, wie würde ich es denn wissen, ob die Uri aufsteigen der Menschen sind oder nicht? Die Wahrheit ist, ich weiß es auch nicht sicher, aber er tut das. Wer ist denn er? Oh mein Gott! Und Andrew weiß dann hinter dem Prior so, und der Prior wendet sich so, dreht sich um und Orlin ist da und meint, hallo, Damaris. Also der Prior hier, unser Cigarette-Smoking-Prior, heißt wohl hier Damaris anscheinend. Und der, wer bist du denn? Wie geht's denn dir? Völlig verwirrt jetzt. Orlin, ja, genau, meint, ja, das ganze Leben war für mich ein offenes Buch, sagt Orlin, in dem sie einen Fuß in die Galaxie gesetzt haben. Ich war einmal hier, was, aufgestiegen, genau, aber das, jetzt habe ich diese Form, weil es die einzige Möglichkeit ist, die Menschen vor den Uri zu warnen. Seit ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich auch einen hohen Preis eben bezüglich dieser Auswirkungen bezahlt, die haben wir ja auch schon gesehen, die eben das in meinen Kopf verursacht und die Erinnerungen, die ich auch verloren habe. Und der Prior meint, Leben und Tod, Licht und Dunkelheit, Hoffnung und Verzweiflung, der Riss entstand und an diesem Tag waren die Uri geboren. Und Orlin, ja, aber immer wieder etwas, ne, wird sich immer rühren und wenn ich mich hart genug da irgendwie anstrenge, werde ich noch einmal mich erinnern. bevor es mich die Erinnerung wohl für immer verlässt. Dein Name ist Damaris, deine Frau Adina. Söhne waren Jaden und Alon. Und der Prior ist verzweifelt so, ja, aber der Hass derer, die sich vom wahren Weg entfernten, eiterte, okay, und blühte in den dunklen Ecken der Avernakis, zu denen sie geworfen worden waren. Geworfen worden waren. Avernakis klingt wie Arrakis, okay. Vielleicht ihr Prior mit Spice einbau, deshalb sind sie so.
Lord Hakonnen, sag ich doch.
Genau, Ballaballa im Kopf, also so schließt sich der Kreis. Wir sprechen hier Dune-Folge. Oder wie ich früher immer gesagt habe, Dune, weil ich finde, Dune klingt einfach geiler als Dune. Aber okay. Da müssen sich die Sprachwissenschaftler dann bei uns melden.
Ja, heißt ja auch Dune.
Ja, aber manche sagen Dune, das verstehe ich nicht. Ich sage auch China und nicht China, aber okay. Sollen sie machen. Ich sage es auch lieber falsch, aber es klingt besser. Es muss geil klingen, das ist richtig. Ordin meint ja, die Tatsache ist, dass die Orini ihre Anhänger was aufsteigen lassen haben. Hier steht aufgebauscht, das ist natürlich falsch. Und der Prior meint, ja, und von diesem Hass verzehren sie alles, was sie berühren, brachten Tod, Dunkelheit und Verzweiflung. Und Ordin meint, du weißt schon, dass ich dich als Antiker nicht anlügen würde. Und der Prior meint dann, ja, und die Seele ihrer Opfer erkannten keinen Frieden, bis die Ori kamen und ihnen zuflüsterten, schlaf, denn das Ende rückt nah. Ist doch wie bei den Simpsons, ne? Das Ende ist nah hier mit der Glocke. Plakat. Ja, er spricht dann weiter, wendet sich ein bisschen vom Ordin ab. Als er das Reden beendet, steckt er dann mit der Hand, steckt die nach Lendri aus und der beginnt dann sein, wird dann praktisch zu dem Prior hingezogen, hat man ja vorne schon gesehen, diese Telekinese-Nummer. Ja, und ein SG-Member meint dann, ja, der hat das wohl, dieses Gerät jetzt, was sie da hatten, überwunden, ne? Und jetzt, Lendri wird mit der direkt in die ausgestreckte Hand des Priors reingezogen. Der Prior beginnt dann, den mit bloßen Händen ja, zu erwürgen oder ersticken und der kann kaum atmen. Jeder zieht dann seine Waffen und der Prior meint, und an diesem Tag wird sich alles freuen, wenn die Ori kommen und sich dahin legen, was auch immer. Mitchell feuert seine Waffe ab, der Prior lässt dann Lendri los und ja, ist überrascht und fällt anscheinend tot zu Boden. Und Lendri taumelt dann zurück, als er da wieder nach Luft schnappen kann. Hat er nämlich lange jetzt nicht bekommen. Daniel häusert seine Waffe und eilt zu Lendri, der da am Boden ist. Und ja, Lendri meint, ja, mir geht's gut hier. Was hat er gesagt? Ne? Naja, und Ordi meint, er hat ihn gerade gesagt, warum die Ohren auf dem Weg in diese Galaxie sind. Sie kommen, um eben die Ancients zu zerstören.
Hier sind zwei Sachen albern. Also zum einen, ne, dass er diese Device überpowern könnte. Das könnte er vielleicht tun, wenn er einmal aus dem Bannkreis entlassen worden ist. Ne, dass er dann irgendwie mit der Macht der Uri sein Gehirn anfasst, sodass das nicht mehr passiert. Ne, aber so ist das keine Chance. Also das geht nicht. Und zum anderen, ja, also die an Uri kommen, um die Antiker zu. Ja, die Antiker befinden sich aber nicht mehr in dieser Galaxis, sondern sind irgendwo aufgestiegen. Also das bringt nichts, diese Galaxis zu unterjochen. Das, außer die Antiker haben es verschwiegen und die sammeln genauso Energie wie die Uri. Und wenn man dann den Glauben an die Antiker alles auslöscht, weil man die ganzen Leute hier auslöscht, dann gibt es nur noch die Uri. Ne, also das. Aber es bringt halt nichts. Die Antiker sind nicht mehr in dieser Galaxis. Also.
Ja, es ist ein Papier-Tiger, den man töten will, der nicht. Also, ja, es ist. Ja, ich weiß auch nicht. Der ist einfach auch schlecht informiert worden. Das ist wie Daniel. Also, das falsche Briefing erhalten. Der war da einmal nicht. Weißt du, der hat da einmal die E-Mails nicht gelesen und das war eben das Entscheidende und ja, hat er Pech gehabt. Dann geht's weiter und Shulak bei Tag, Gerak und Tjalk treffen aufeinander. Mal gucken, wie das ausgeht.
Genau, und Gerak beglückwünscht Tjalk, dass er die richtige Entscheidung gemacht hatte, ne? Dieser Kampf wäre nicht gewinnbar. Ja, ne, Tjalk sagt dann aber auch, ja, wir wollen hier aber auch nicht unter einem Tyrannen leben und die Uri sind ja nicht die Gur-Uld und ja, ne, so von wegen, ne, haben wir hier wirklich irgendwie so lange als Sklaven gelebt, um jetzt irgendwie, ne, um jetzt, keine Ahnung, was Angst davor haben, frei zu sein. Ja, das hat doch nichts mit Freiheit zu tun, sagte Gerak dann. Ne, das ist doch, geht doch hier um die Erleuchtung. Und, ja, aber das ist ja nur das, was die Uri uns sagen. Und ja, dann kommt man zu einem, also sie gehen während des Gesprächs. Es kommt zu einem Monument, da sind so ein paar Jaffa-Zeichen drauf. Und ich glaube, da ist auch das Zeichen drauf, was Gerak auf der Stirn hat. Ne? Also dieser Geult. Gerak, warum hast du mich hierher gebracht? Ja, so von wegen, na, hier von wegen, hier haben wir, na, so von wegen. Na, das ist doch irgendwie, wenn wir schon Opfer betreiben, dann ist auch diese Stelle perfekt. Ne? Hier hat dein Vater im Kampf um Shakur sein Leben gegeben für diese, für unsere Sache. Ne? Du hast dadurch dann begann an den Geult zu zweifeln. Ne? Das war lange bevor die Rebellion ihren. Eine Rebellion, wir sind bei Star Wars, doch nicht bei Dune, sondern bei Star Wars. Ne? Bevor die jetzt habe ich den Faden verloren. Die Rebellion irgendwie angefangen hat, war der Tod deines Vaters, ne, unter ihren Händen, ne, die dich dazu gebracht haben, das zu hinterfragen. Ne, so von wegen, ne, dass man sich dann irgendwie die Frage stellt, welcher Gott hat es verdient, dass ich ihn anbete? Und ja, aber er war ja nicht der Einzige. Du hast ja nicht die Wunder gesehen, die ich jetzt irgendwie mitgekriegt habe. Wobei er gar keine Wunder gesehen hat. Ne? Also der wurde dahin nur eingeladen, hat ein bisschen Flammenwand gesehen und ist dann wieder zurückgeschickt worden. Also was für Wunder. Also als ob Gerak jetzt irgendwie hier ewig in 3 Tagen schon als Prior unterwegs gewesen wäre. Aber dem ist ja auch nicht so. Also das ist auch irgendwie Quatsch. Und ja, direkt dann, ja, haben sie die Toten auferstehen lassen und die Kranken geheilt, die Verletzten und ja, die ihre Gegner mit einem Handschlag, also mit einem Wink ihrer Hand irgendwie vernichtet. Und ja, die Geult haben uns betrogen, aber die Uri, die Macht der Uri, die ist ja wirklich wahrhaftig, die ist rein und klar. Und, ja, wie kann man denn hier irgendwie die Macht eines Gottes messen? Und wie benutzen sie diese Macht? Und ja, würden sie uns auf dem Pfad der Erleuchtung führen? Aber ne, so von wegen, was ist denn das dann für eine Einstellung, hier alle, die da nicht dann glauben wollen, dann zu vernichten? Also das ist ja irgendwie Quatsch. Und Gerak wiederholt das aber und sagt dann, ja, alle, die nicht dran glauben, müssen sterben. Und ja, das muss schon schwer für dich sein, Gerak. Ja, also jetzt in den finalen Jahren deines Lebens, ne, dass du hier irgendwie nach Erleuchtung suchst. Aber das ist jetzt nicht der Weg, um dich zu retten. Und Gerak ist da wohl ein bisschen echauffiert, also man sieht es ihm an. Und ne, ich will hier irgendwie Blutvergießen verhindern, sagt unser guter SG1-Freund. Und ja, wenn du. Nee, Quatsch, sagt Gerak. Und ja, bleib doch auf diesem Kurs und dann wirst du keine andere Wahl haben, ne, als das Blut deiner Brüder zu vergießen. Und mit mir musst du anfangen. Komm, leg los. Ne, ich habe mich dazu entschieden, hier Resistance zu liefern und ja, ich werde hier nicht nochmal in die Sklaverei gehen und ich werde frei sterben. Wir sterben jetzt nicht, aber gehen in einen Ort, wo auch gestorben wird, in die Krankenstation im SGC. Und ja, Landry sitzt da auf einem Bett, hat so dieses typische Krankenhauskleidchen an und alle Leute mit Hazmat-Suits drumherum. Und ja, oh, mir geht's doch gut, mir geht's doch gut, Carolyn. Na, kannst du ja diesen Leuten nicht sagen, dass es mir gut geht und dir geht's nicht gut. Na, deine Blutanalyse ist gerade reingekommen und ja, ne, war positiv. Du hast den Virus. Wobei ich mich dann frage, was er sich denn da so aufregt. Also, oder warum er jetzt so. Er guckt auf jeden Fall total verwundert, weil, hallo, warum glaubt er, sitzt er da? Macht er dann Picknick oder was? Also,
Ja.
kommt irgendjemand rein? Hier, General, ziehen Sie das mal an, hier
Genau.
dieses
Also,
Hospital-Gown. Ziehen Sie
sehen,
das
wie
mal
sich
an,
das
kommen Sie mal
anfühlt.
mit, kommen
Ja.
Sie mal mit. Und dann,
Mal Probe
so,
liegen.
oh, ich habe den Virus. Also, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen albern. Weiß ich nicht. Naja, wie dem auch sei. Im Briefingraum geht es weiter. Daniel Carter, Mitchell. Sitzen da herum, sind alle ein bisschen übermüdet, warten, und dann kommt Hammond da rein. Und das ist auch so eine Nonsens-Szene, weil es geht überhaupt nicht vorwärts. Es ist so ein bisschen, ja, das ist ja schön, Sie zu sehen. Ne, mein Onkel hat ihr irgendwie gesagt, ich wäre ein guter Wedding-Planner, keine Ahnung was. Man begrüßt sich und man soll nicht stramm stehen. Und wann sind Sie denn angekommen? Ja, vor kurzem, hast du nicht gesehen, ich wollte euch jetzt nicht irgendwie stören. Und ja, ne, hier, Mitchell gewann zu viel. Ja, Konkurrenz, hier, Gratulation dazu, dass ihr das alte Team zurückgekriegt habt. War nicht einfach und ja, aber war es doch wert und könntest hier keine besseren Leute haben, die deinen Rücken bewachen. Und ja, ne, tut mir leid, dass ich hier keine Chance habe, Tiag zu sehen, bevor ich gebe. Und gehen, Sir? So will dein Kater wissen. Ja, Peterson, ne, ich werde nach Washington. Schinken und ja, war gut, sie zu sehen. Also hier hat er übrigens immer noch keine Uniform an. Und ja, man verabschiedet sich dann und das war's dann. Also diese Szene ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich hätte eher erwartet, dass man jetzt irgendwie irgendwen anders nimmt. Also dass Hammond vielleicht jetzt hier ein bisschen Einsatz zeigt, weil ne, wir haben ja jetzt keinen General hier mehr an Bord. Und dann sehen wir den Isolationsraum wieder von oben und ihr Vater liegt da unten und Lam unterhält sich da mit ihm. Na, wie geht's dir, wie geht's dir? Ja, ne, so von wegen, ja, ich hab ein bisschen gepennt, so von wegen, ne, hab mich besser fühlt. Mich besser als den ganzen Tag schon. Wie geht's denn hier? Was mit Dr. Mitchell und Dr. Jackson? Was mit Mitchell und Dr. Jackson? Ja, die geht's gut. Und Orlin? Ja, ne, haben Tests gemacht, ne, so von wegen. Das hat jetzt irgendwie wirklich final auf sein Gehirn geschlagen und ein degenerativer Prozess und er ist in seinem Quartier und ruht sich aus. Und Landry sagt, ja, du siehst aber auch scheiße aus, Carolyn, du solltest auch was Schlaf kriegen. Und sie dann, nein, nein. Das ist aber genau das, was er vorher ihrem Vater ja noch unterstellt hat. Hier, du musst unbedingt mal ausruhen, aber selber hält sie sich an ihren eigenen Ratschlag nicht. Das ist natürlich auch irgendwie merkwürdig. Ja, du bist immer noch so stur, sagt er, wie früher. Sie geht aber nicht drauf ein und sagt dann, ich habe mit Mutter gesprochen, wie geht's ihr? Und ja, sie macht sich Sorgen. Lam dann irgendwie so, ja, all diese Jahre habe ich mir dir irgendwie Vorwürfe da gemacht, dass du nie über deine Arbeit erzählt hast und warum du uns dann irgendwie für immer tageweise verlassen hast. Und jetzt weiß ich, wie du dich fühlen musst. So, weil ne, mir ging's anders, ich hätte dir gern was erzählt, aber ich darf es einfach nicht. Das war schon schwer. Wobei ich mich dann frage, was hat denn Landry vorher gemacht? Also, der ist ja jetzt nicht so, der ist ja jetzt ein Jahr beim SGC oder sowas. Also, was hat er denn in ihrer Kindheit gemacht, dass er niemandem irgendwas über seine Arbeit erzählen durfte? Also, dass das so dermaßen top. Ja, eben, aber das ist aber auch totaler Quark. Man kann den Leuten ja irgendwas erzählen. Also, wenn du im Geheimen arbeitest, dann kriegst du eine Cover-Story und dann weiß ich nicht. Ja, wobei, nee, manchmal darfst du auch wirklich nicht erzählen. Ich hatte auch schon mal ein Bewerbungsgespräch beim BND und da hieß es auch ganz klar, du darfst mit niemandem drüber reden, was du da tust und was du da irgendwie gemacht hast und ja. Ja, ist auf jeden Fall trotzdem irgendwie merkwürdig. Wir werden unterbrochen. Unscheduled Off-World Activation und im Kontrollraum kommt Krater da und sagt, oh, es ist Tialk und ja, wir haben unten Wächter am Gate stehen, Tialk kommt durch und ja, aber er ist nicht alleine, ein paar Sekunden später kommt Girak da durch, die Waffen werden aufgenommen und auf Girak gerichtet, Tialk stellt sich aber davor und lower your weapons und Krater von oben, ne, das Colonel Krater hier, lower your weapons und das tun die Wächter dann auch. Tialk und Girak gehen hinunter und Carter und Harriman gucken sich kurz an und dann geht's in der Krankenstation weiter. Girak kommt da rein. Auch interessant, es ist ja jetzt nicht so viel Zeit vergangen, seitdem wir gerade Lam gesehen haben mit der Unscheduled Off-World Activation. Die Patienten in den Betten, also hier haben wir einen Schnittfehler, liegen in völlig anderen Betten als vorher. Ne? Also die haben
weiß, die Bäumchen wechseldicht, mit der letzten Kraft,
Bäumchen wechseldicht gespielt. Ja, Lam guckt das von oben irgendwie zu und ist irgendwie total verwundert und Tialk und Carter kommen rein. Was geht denn hier vor? Girak ist hier und will uns unterstützen, wird ihr dann erzählt und ja, ne, so von wegen Tialk dann so, warum zögerst du, Girak? Wird dann Girak von Tialk gefragt. Wenn ich euch helfe, dann werde ich sterben. Und dann sagt er, aber ich werde frei sterben. Und dann rammt er seinen Stab auf den Boden. Es gibt ein blendendes Licht, wie man das so kennt. Und ja,
wird im Hintergrund müsste eigentlich Tialk noch sehen, wie er so die Frequenz. Warte, ich muss noch deaktivieren. Ich hab's jetzt raus, wie es geht.
Dehnt sich aus, den ganzen Raum und ja, ne, so von wegen irgendwie, also es geht durch die ganze Base, ne, wir sehen so ein paar Shots, wie Leute dann irritiert davon sind, dass da plötzlich dieses Licht ist. Ja, ne, wir sehen dann aber auf jeden Fall, wie sich Girak dann in Flammen hüllt und in einem, ja, in einem Ascherhaufen vergeht. Ja, ne, bleibt nichts übrig und hier die anderen Patienten, die da unten liegen, auch die wirklich irgendwie scheinbar wirklich krank waren oder so, erheben sich alle, scheinbar geht's allen wieder gut. Ja, ne, also was ist denn das hier so, das ist, ne, und dann Mitchell auch so wegen, was ist denn hier gerade passiert, ne, also ich denke, die Uri, sagte Carter, konnten hier irgendwie keinerlei Aktion machen, ohne irgendwie was mit den Ancients sich anzulegen und, genau, ich weiß nicht, wie sie auf diese Frage kam und sie können das nicht und, ja, man muss jetzt irgendwie Physical Failsafe oder sowas geben, wohl in ihrem Genom und ja, ne, also Weiß ich nicht. Wobei das ja, ich weiß ja nicht, was die immer haben. Ja, was sollen die Antiker denn machen? Die haben vorher auch nichts gegen die Uri getan. Ne? Also, was die jetzt fürchten müssen, keine Ahnung. Ne? Also, das macht wenig Sinn. Also, das kann den Uri scheißegal sein. Die setzen ja auch ihre Priore ein. Also, das ist völliger Quatsch. Ne? Ja, ne, wir sehen nochmal Lam, die jetzt unten reingeht, ohne Hazmat-Suit und ne, geht zu ihrem Vater und hört ihn nochmal ab und dann geht's weiter im Briefingraum.
Genau, da ist die Nachrichtensprecherin auf dem Bildschirm, die die endgültige Zahl der Todesopfer der weltweiten Pandemie auf, also wie sagt man, erwähnt, wohl mehr, also 3000 wird geschätzt. Aber die Gesundheitsbehörden weisen darauf hin, hätte auch schlimmer kommen können und man würde Impfstoff verteilen und eben zu fragen, wie das überhaupt geschehen ist. Und wer noch eben, wo dieses Virus den Ursprung hatte. Landry schaltet den Fernseher ab. Er setzt sich an die Spitze des Tisches. Lam, Mitchell, Tiag und Daniel sind da schon am Herumlungern. Wir hatten Glück, meint er. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal nicht wieder jemanden wie Gerak, der uns hilft. Und Lam meint, ja, es war nicht nur Gerak. Er heilte die Menschen auf der Basis. Von ihnen konnten wir dann einen Antikörper isolieren und einen Impfstoff mit Orlins Formel herstellen. Dank Orlins Arbeit sollten wir verhindern, dass die Priore uns wieder so angreifen.
Das ist auch totaler Quatsch. Also wenn du einen Antikörper hast, kannst du daraus einen Impfstoff entwickeln. Dazu bräuchtest du Orlins Formel nicht. Na, also Orlins Formel war ja, wie mache ich aus dem ursprünglichen Blut des Antiker, des Priors einen Impfstoff? Na, also wie kriege ich das hin? Dass du mit Antikörpern einen Impfstoff, das ist ganz normal. Also dazu bräuchtest du jetzt Orlin überhaupt nicht. Also Orlins Rückkehr war jetzt an der Stelle völlig für den Arsch, außer dass er jetzt die Anti-Prior-Waffe da irgendwie vermutlich mit irgendwie. Da war er garantiert da ja auch mit beteiligt, weil das kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Aber ne, in Sachen Virus hat Orlin, ne, war alles für den Arsch.
Mitchell meint ja, da haben wir doch ein ziemlich breites Spektrum. Tiag meint, die Ori werden diese Niederlage zweifellos nur als kleinen Rückschlag ansehen und wird sie eben nicht davon abbringen, hier den Einfall in diese Galaxie fortzusetzen. Und Daniel bekräftigt das, ne? Wenn es auch darum geht, die Ancients zu zerstören. Und Landry meint, ja, glauben Sie, dass wir persönlich bedroht sind, dass Sie dann irgendwie Maßnahmen ergreifen, um sich zu verteidigen? Und Daniel meint, ja, wenn es dazu kommt, ist es schon möglich, aber ich denke, wir sind da weit von entfernt, dass die Uri die Ancients als ernsthafte Bedrohung da irgendwie sehen. Mitchell meint, na, sie sind nicht nur eine Bedrohung für alle anderen in der Galaxie halt, ne? Und Daniel macht ein Gesicht, der überall, dass er da halt konform geht. Und Mitchell meint, wie war es denn jetzt hier mit dem Orlin? Und Landry meint, dass ich seinen Zustand stabilisiert habe, aber ich fürchte eben, der Schaden ist bereits angerichtet. Das bekommen wir nochmal in der letzten Szene dieser Episode zu sehen, in einem Care Facility Common Room sitzt Orlin an einem Tisch, macht so ein recht großes Puzzle wohl. Andere, eher ältere Patienten sind da auch im Raum verteilt, sitzen an Tischen und Carter nähert sich da in Zivil. Orlin ist da. Also sie ist ein bisschen zögerlich und hallo und Orlin, ja, hallo, wer bist du? Mein Name ist Samantha, und ja, brauchst du denn Hilfe? Also macht so eine Geste Richtung des Tisches, wo das Puzzle drauf ist und ja, Wollo meint Orlin, halblässig, das ist ja geil. Ja, ich habe hier die Außenseite bereits beendet, ne? Kannst mir ja mit dem Innen helfen und dann meint Carter, okay, und beide arbeiten am Puzzle. Vielleicht auch eine philosophische Frage, ne? Kannst du mir mit Innen helfen? So, jetzt sind wir bei der Trivia.
Das
Die
ist,
Folge
eine
ist
Sekunde, an der Stelle noch kurz, das sieht ja irgendwie nach so einem Heim aus. Jetzt frage ich mich,
eher
was das
ältere,
für
ne?
eins ist. Also,
Patienten.
ja, eben,
Also,
so ein Altersheim, keine
deshalb
Ahnung, was hat
weiß
er
ich.
jetzt, Demenz? Oder, also das sah
Vielleicht
man
war es
eher
das
nach
Erste, was er
Altersheim
da
aus. Ein
finden.
Irrenhaus wird es ja auch nicht sein, ist ja auch
Nee.
Quark, ne? Der ist ja nicht
Der sagt
irre.
ja, er ist ein Außer.
Also, keine Ahnung, wo er da gelandet ist.
Ich glaube, erstmal so geparkt wahrscheinlich. Hier, das war frei, das ist vielleicht noch nur 50 Kilometer weit weg vom Shine Mountain. Keine Ahnung. Genau, Trivia. Ja, diese Szene, wo eben der Prior den Mitchell in die Luft schweben lässt und sich auch ein bisschen überschlagen lässt, hat Ben Browder eben ohne Stunt-Double gedreht, mit so Drähten, wo man dann festgemacht ist. Habt ihr bestimmt schon bei Making-ofs gesehen, auch vielleicht von Filmen. Das muss jetzt nicht von Star gewesen sein.
Matrix, ja.
Genau, Matrix, das ist ja immer ähnlich. Die Technik, das ändert sich ja nicht, wenn es bewährt ist bei so Stunt-Sachen. Ja, und dann, das ist vielleicht noch ein bisschen mit Wehmut verbunden, dass es jetzt diese Episode markiert, den letzten, in Anführungszeichen, echten Auftritt von unserem ja, Lieutenant General George S. Hammond. Das ist jetzt das erste Mal, dass auch so ein Prior mal hops geht via Schüsse. Und es ist die erste Episode, wo der Landry auch mal ja, den blauen Planeten verlässt und woanders auftaucht. Ne? Das hatten wir ja auch schon bei Hammond mal, dass sowas halt mal passiert und zwar sehr selten, aber es passiert halt mal.
Das ist übrigens die Auflösung der ganzen Prior-Geschichte ist natürlich auch totaler Käse. Also wenn er seine Kräfte wieder hat, dann wäre er auch wieder unbesiegbar. Also das dann so halb, das ist auch irgendwie schwachsinnig.
Genau, irgendwie dieses Formulary on Stargate SG-1 fehlt wohl in der Region 2 und Region 4 bei den DVDs. Genau, diese norwegischen Käse, den gibt es da wohl wirklich, den Mitchell da bespricht. Ich wusste nicht, dass Norwegen so ein krasses Käseland ist. Ich denke da immer erst an Holland oder Frankreich oder so, von mir aus. Verzeiht es mir, liebe norwegische Hörerinnen und Hörer. Dann haben sich noch Leute geäußert, die hier mit der Episode was zu tun hatten, unter anderem der Prior-Schauspieler Craig Anderson, Mr. Anderson, im Interview mit Le Delirium, okay, das an Fourth Horseman ist, das ist eine Ehre, dass ich eben mit Louis Gossett Jr. Spielen konnte. Er ist ein wirklich großer Schauspieler da draußen und hat eine interessante Karriere gemacht und auch wenn er jetzt nicht die berühmteste Person ist, ist er doch eine sehr nette. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Gerak ein Prior wird. Es genügt zu sagen, dass die Zuschauer bis Teil 2 warten müssen, um ihn in voller Form zu sehen. Genau, dann hat sich der Schauspieler William B. Davis im Interview bei The Sci-Fi World geäußert. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass mein Charakter wieder auftauchen wird. Ich wurde in der Folge erschossen, so scheint es. Was? Naja, wer weiß. Ist ja bei Science Fiction, weiß man es manchmal nie genau. Executive Producer Joseph Malozzi meinte im Gateworld Forum zu dieser Episode, um ehrlich zu sein, hatten wir hier diesen Tierhandlungsbogen, der sich über die erste Hälfte der Staffel erstreckt und das hat es irgendwie alles ein bisschen schwieriger gemacht, einzelne Episoden in diesem Fall zu lokalisieren. Jede Season wird aber mit Chris immer besser und er hat da seine schauspielerischen Muskeln in der ersten Hälfte von Season 9 wirklich spielen lassen. Dann hat er sich nochmal in seinem Blog geäußert, dass eben die Rolle des Jafar Aaron von Chris Judges Bruder Jeff, hat man glaube ich auch schon erwähnt, gespielt wird und der auch dann langjähriger Stamm und Gast halt bei eben Pokernächten von Chris Judge war oder noch ist, das weiß ich nicht. Ja, ihr wisst, es ist die letzte DVD, das heißt, es gibt Special-Zeug, was ich kurz erwähnen kann. Zwei Sachen, und zwar das eine ging 19 Minuten, das ist so Einblick in die Abteilung Special Effekte. Da wird drüber geredet, dass eben Practical Effects mit Mechanical, Physical in Reality sind, also das heißt Special Effects und eben wichtig für Action. Und dass der Ray Douglas eben da der Special Effects Supervisor von am Set ist und seit dem Piloten von SG-1 schon dabei ist, also der ist ja langjährig schon betreut die Sache und sagt an, dass da auch das Vertrauen wichtig ist am Set, auch zu den Schauspielern, gerade bei so Explosionsgeschichten logischerweise. Und das auch so war während der Dreharbeiten, dass da auch andere Serien, hat er jetzt leider nicht erwähnt welche, gefragt haben, wie denn hier man diese Special Effects so cool hinkriegt. Ja, es wird immer vor jedem Stunt so ein Sicherheitstreffen gemacht oder eine Explosion, auch von normalen Stunts, halt ohne Explosion, kann man sich ja auch verletzen. Und dass man eben hier viele Tricks in Spielfilmqualität schon bewerkstelligen könnte mit dieser Expertise. Und man hat eben sehr wenig Zeit bei so Sachen, da gerade die Requisite und andere Departments, keine Ahnung, Maske oder so, auch Zeit benötigen. Und dann frisst es so ein bisschen diese Special Effects Zeit weg, weil das muss ja auch alles abgestimmt sein auf alle anderen Departments. Man kann da nicht so einzeln für sich so arbeiten, sonst ist ja alles verzahnt am Set. Das ist das Schwierige, weshalb manche Sachen auch manchmal schief gehen oder dann anders gemacht werden, spontan. Ist aber eigentlich nicht der Regelfall. Dann gibt es noch die zweite Sache, die geht 14 Minuten rund. Da ist eben die SG-1-Regisseure Peter DeLuise und da geht es um die Folge Der Prototyp. Da wurde sich eben viel bei Das Schweigen der Lämmer abgeschaut. Also ist eigentlich so ein Das Schweigen der Lämmer im Stargate-Universum. Also übersetzt natürlich in Anführungszeichen. Und da hat man eben den Charakter furchteinflößender wirken lassen, eben durch dieses direkte in die Kamera schauen, Weitwinkel, was ihr ja auch aus dem Film kennt. Genau, und das wurde auch gesagt, der Schauspieler soll so einen Moment, wo er nichts sagt, dann halt füllen. eben mit seiner Präsenz. Und das habe er wohl gut gemacht. Genau, zu den Fehlern habe ich ein paar Sachen notiert, jetzt nicht alles, das ist immer ein bisschen mühselig, immer so das, was mir am wichtigsten erschien oder relevantesten halt. Okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Bonn ist keine Hauptstadt und wird aber aufgezählt mit diesen Hauptstädten Amsterdam, Rom, Madrid, wo es eben um diese
Ja,
Infektion ging.
das ist aber kein Fehler. Es geht ja darum, wo sind die Fehler aufgetreten?
Ja.
Das müssen keine Hauptstädte sein. Na,
Genau.
wir haben ja vorhin schon drüber
Naja,
gesprochen, eher
genau.
so Sachen wie den Flughafen haben Köln, Bonn
Ja.
hat einen.
Dann sichtbare, in Klammern nicht in der Nachproduktion entfernte Greenbox-Maker in einigen Szenen, zum Beispiel von Minute 17 Sekunde 22 bis Minute 17 Sekunde 26. Habe ich selber nicht nachgeschaut, aber das stimmt. So, es fällt mir eigentlich nicht so oft auf. Wenn Gerard die Plattform hinuntergeht, die zum Gate führt, kann man ihn in Tennisschuhen sehen. Aber ja, bei den Jafar, die müssen ja auch Sport machen. Du kannst nicht immer nur hier mit der Stabwaffe trainieren. Vielleicht muss es auch mal Tennis sein. Das kann ja sein. ja. Ach so, dann wird noch diese Frequenzsache angekreidet, dass das irgendwie nicht oder komisch ist. Lieutenant Colonel Samantha Carter sprach von vorprogrammierten Frequenzeinstellungen im Gerät, aber Dr. Daniel Jackson drückte viele Knöpfe, um die Frequenz selbst zu programmieren. Er sollte nur zwei Tasten drücken müssen, eine um die vorprogrammierte Frequenz zu wählen und die andere, um das Gerät halt zu aktivieren. Ja, hat man ja ein bisschen.
Nee, 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 das ist nicht unbedingt ein Fehler, vermutlich, weil sie es ja nicht wissen. Gibt es vorprogrammierte Frequenzen
Und da
und durch die
modelt er
musst du
noch
dich
um
jetzt
dann,
durch
gell?
eine, also wie auf einer Normalverbindung, drückst
Okay,
Kanal 1, drückst Kanal 2, drückst Kanal 3.
Okay, ja, genau. Wir kommen zum nicht rumgemodelten Zitat der Woche. War da was für dich dabei?
Relativ am Anfang, wo der Prior sagte, ja, die Uhren werden euch niederstrecken und nur Daniel und Mitchell sich dann da unterhalten, dann merkst du schon irgendwas, so von wegen, nee, bei mir tut sich nichts, so, ach, ich habe ein bisschen Durst und nee, das zählt nicht.
Sehr gut, ja. Ich habe es Ähnliches auch von Mitchell, so wo es auch um die Oroje, um den Prior, die Diskussion ging, wo er dann langsam keine Nerven mehr hatte. So, bla 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 bla. Ich hole mir was zu futtern. Also er wird zu McKay hier schon, wenn er ungeduldig ist. Aber gut, Essen ist ja auch wichtig und richtig. Ja, wir kommen zur Bewertung. Er ist dran.
Ich glaube, du.
Okay, ja. Wir haben hier einen Abschluss, also ich fasse es mal für mich zusammen nochmal, so ein bisschen den Abschluss dieses Luis Gossett Junior Gerak Arcs, wenn man es so bezeichnen könnte. So lange war er nicht, aber er war schon relevant. Dann Orlin-Sache wird beendet scheinbar hier. Cedric Smokey Man gab es nicht wirklich einen Arc, aber der ist jetzt auch erstmal weg. Und die Virus-Sache geht in Flammen auf und ja, geht in Rauch auf. Das ist jetzt erstmal jetzt keine akute Gefahr mehr. Manchmal, es hat ja auch gesagt, diese ganzen, wie sagt man, Prior-Diskussionen und Dings, finde ich, hat manchmal so einen leichten Hang zum, dass es mich nerven könnte. Aber hier fand ich es nicht so schlimm, weil das für mich irgendwie schneller vorbeiging oder einfach beiläufiger erzählt wurde und nicht so jetzt 10 Minuten am Stück, sondern vielleicht nur 3 Minuten am Stück diese Dialoge fand ich erträglicher, schon mal als eine kleine Einschätzung, als vielleicht in anderen Folgen. Und hat mir schon besser gefallen wie die erste Folge. Natürlich gibt es auch einige Probleme, die jetzt technischer Natur sind, aber dass der Gerak, der ja, sich dann nochmal opfert hier und in Flammen aufgeht, weiß nicht, ob das too much ist, aber er hat, wie sag mal, er hat noch sein Jafar-Herz irgendwie gefunden und dann diese Entscheidung herbeigeführt und ja, aus Seriensicht oder aus SG-1-Sicht das Richtige getan. Das ist doch interessant zu sehen, dass ja, er dann jetzt nicht da der neue krasser Typ ist irgendwie bei Jaffa, wie man verdenken können, oder dass das schon mal dieses Problem, was es ja auch schon ist, gelöst ist. Muss man gucken, wie es dann weitergeht. Ansonsten ja, mit Orlin, das ist halt alles schlecht gelaufen, aber irgendwie wollte das auch nicht anders. Aber ja, wurde ja von Hammond dann, von Hammond sag ich schon, Freudscher Versprecher, gedrängt vom General. Ja, ich war trotzdem Daumen hoch gegen, weil ich fand so diese vielen Story-Dinger, die da reingehen, das fand ich schon gut gemacht, auch wenn es da natürlich technisch immer mit diesen Frequenzen und so, das ist immer, ja, okay. Bin ich dann raus bei den Techno-Bubble-Sachen irgendwie. Ja, und mal gucken, wie es dann weitergeht. Ja, Daumen hoch war schon viel besser wie Teil 1, fand ich. Deshalb.
Ja, mal ganz grundlegend, ich finde diese Virus-Idee eigentlich totaler Schwachsinn, weil gerade wenn du Welten hast, die mit einem Stargate versehen sind, könnte sich das auch einfach ausbreiten. So viele Uri, also so viele Priore wird es in unserer heimischen Galaxis noch nicht geben, dass da jeder seinen eigenen Planeten hat und wenn dann da der Virus auftaucht, dass der vorherrschende Prior dann das wieder rückgängig machen könnte. Also so ein Ding, was sich so aggressiv verbreitet, dann auch über Planeten hinweg, würde eigentlich dafür sorgen, dass potenzielle Leute, die die Uri anbeten könnten, sterben. Das ist eigentlich jetzt nicht so die Art und Weise. Also ich weiß ich nicht, ob das so im Sinn der Uri ist. Ich habe keine Ahnung. So ganze Planeten, ne? Also, dass man die Macht zeigt, ja. Na, auch das Ende jetzt mit Gerak, fangen wir mal hinten, sagen wir, das fährt mal andersrum auf, so von wegen, dass er da irgendwie diesen Virus heilt. Das wird durchaus möglich sein. Also warum er sich jetzt in Luft auflöst, weiß man nicht. Also außer die Uri haben ihn doch direkt selber bestraft, weil alles andere macht der Rocke keinen Sinn, weil du könntest ja auch einen
So, ja, so
Planeten
hatte ich
haben, da
es
bricht die Seuche
ganz
auch.
genau, ja.
Ne, da bricht die Seuche aus und dann gehst du als Prior hin und heilst die Leute wieder, nachdem sie sich zu dem Uritum bekehren lassen. Ne, das ist ja ein ganz normaler Vorgang. Ne, also nur der Effekt, nur die Tatsache, dass man den Virus ausradiert und die Leute heilt, weiß ich nicht. Dass das ein Failsafe direkt triggert, ist irgendwie merkwürdig. Also hier haben die Uri wohl selber eingegriffen und ja, wobei die Antiker sowas ja eigentlich verhindern sollten, haben sie aber. Also irgendwie, also auch wieder sowieso Halbseiden. Ja, ne, wir haben einiges zum Abschluss gebracht. Ne? Letztes Mal General Hammond, der Virus ist besiegt. Man hat jetzt eine Waffe gegen die Priore. Ja, war einiges Gutes dabei, ne? Wie üblich, ein paar Lücken drin. Ja, ich hätte gesagt, ein leichter Daumen nach oben. Also ich habe nicht viel zu meckern. Wie gesagt, schön immer General Hammond nochmal zu sehen. Das ist immer ganz nett. Auch wenn es hier das letzte Mal ist. Eigentlich müsste ich der Folge den Daumen nach unten deswegen lassen. Das letzte Mal, dass wir ihn sehen. Na, aber naja, so ist das halt.
Genau, also weil da stand jetzt na, wie sagt man, unter der Trivia, dass halt, also das letzte Mal den echten oder so, deshalb wird es da wohl noch was geben, wird angetriggert, würde ich mal sagen.
Ja, vermutlich Stock-Footage,
Ja,
irgendwie so,
oder
wird so, ja.
andere, wer weiß, Klon, irgendwas wird es geben. Wir werden das beobachten und es wird uns hoffentlich auffallen. In der nächsten Woche fällt uns auf, dass wir einen Teil 2 haben, der nicht so heißt. Denn Teil 1 war ja die verlorenen Männer. Und Teil 2 heißt logischerweise dann auf Deutsch Bienenstock. Und im Englischen The Hive. Hifer. Genau, da geht's weiter. Also Shepard wurde ja einkassiert von der Race. Green oder einer Race Green. Deshalb muss man da gar nicht zu mehr sagen, sondern guckt dann einfach mal, wie sich das da weiterentwickelt. Ich sehe ja auch irgendwie ein Screenshot mit dem Kampf. Also das kriegt man wohl ein bisschen Action auch geboten. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gehen wir davon aus, dass es nicht unzu gut ausgehen wird, denn es gibt ja noch ein paar Staffeln. Ja, genau. Schauen wir mal. Dann könnt ihr uns gerne liken, teilen, 5 Sterne geben über alle Plattformen und unterstützen über den Ko-fi-Link, wer das mal machen möchte. Und ansonsten hören wir uns dann, oder ihr hört uns am besten dann nächste Woche wieder am Sonntag, dem Stargate-Tag. Ne? SO. Stargate.
Stargate Sonntag? Nee, SS ist aber eine
Das
komische
ist
Abkürzung.
schlecht, ja, ganz schlecht. Stargate Sonntag. SGS. Das klingt wie so eine Waffe.
Staso! Wobei, das
Stasis,
klingt auch
das
nach
klingt wie
Stasi.
Stasis, genau. Hatten wir auch neulich, also zum Stasis. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Jo, bis nächste Woche. Ciao.